Schalker Markt, der S04-Podcast von Sky Sport.
Hallo und herzlich willkommen zu Schalker Markt, der S04-Podcast, Folge 25, dieses Mal mit der ursprünglichen Besetzung ohne Gast, zumindest eine Woche. Nächste Woche ist es ja wieder anders. Das heißt, an meiner Seite unser Sky-Reporter und Schalke-Insider, so rum, Dirk Össe-Schlamann. Guten Morgen, Dirk.
Einen wunderschönen guten Morgen an dich, lieber Robert, und an alle Tabellenführer Schalker.
Genau, also ich bin Robert Gerda, Digitalredakteur bei Sky Sport. Und Dirk, wir fangen ja meistens oder oft, sage ich mal, mit unserem Nils an. Und nun haben wir den Anti-Nils gefunden. Und zwar, als ich gestern irgendwie getwittert hatte, dass ich heute richtig Bock habe auf den Podcast, hat nämlich der Holger drauf geantwortet: Hab auch Bock, macht ordentlich lang. Umso länger kann ich auf der Couch liegen. Körperspannung ist Mangelware. So, das würde ich sagen, ist der Anti-Nils. Jetzt ist halt die Frage, wem wollen wir jetzt folgen? Wollen wir lang machen und Holger einen Gefallen tun oder wollen wir uns etwas beeilen, dass Nils nicht die Puste ausgeht?
Nils ist tatsächlich letzte Woche, wie viel lange waren wir eigentlich letzte Woche? 90 Minuten? Nils
90
ist durchgelaufen.
Minuten, ja.
Ja, Nils ist durchgelaufen, 14,67 Kilometer.
Ja, also da
sieht auch nicht
da
mehr
wäre
ganz
auch. Da wäre auch,
Sieht nicht ganz so, also er hat ein Foto geschickt, aber er wird immer schlanker und immer fitter, du. Den machen wir noch zum Iron Nils, ey.
Aber 15 ja. Kilometer, da wäre auch Tillmann mit zufrieden, er hat ja auch gesagt, so zwischen 10 und 15. Naja, also wie gesagt, Holger ist dann eher Richtung Couch Potato, aber ist ja auch cool, also egal, wo ihr uns hört, ob ihr lauft, ob ihr uns von der Couch aus zuhört oder anschaut, allen ein herzliches Willkommen und tatsächlich auch noch ein großes Lob. Nach der letzten Folge gab es extrem viel Lob, natürlich auch hauptsächlich für unseren Gast, aber auch für unsere Fragen und generell für die komplette Folge. Also vielen, vielen Dank für das positive Feedback. Freut uns natürlich, ja. Also ist natürlich immer schön, wenn das, was man sich überlegt, dann halt auch gut ankommt. Also
übrigens, Matthias Tillmann hat eine Ausnahme gemacht und hat sich den Podcast beim Laufen angehört.
Das schon. Naja, hat er gesagt, er macht das ja normalerweise nicht. Naja,
ja, genau.
Ja. Ja, sehr gut, ja. Hat er auch, also war ja auch ein sehr, sehr sympathischer Gast. Ich habe ihn ja zum ersten Mal, du kennst ihn ja schon ein bisschen besser. Ich kenne ihn ja nur aus Interviews oder vom Fernsehen und muss sagen, ein sehr sympathischer. Matthias Tillmann wird wahrscheinlich auch am Sonntag etwas zu feiern gehabt haben, nämlich das Spiel gegen Münster. Dirk, du warst im Stadion.
Gott sei Dank war ich im Stadion, muss ich im Nachhinein ja sagen. Ne? Eigentlich wäre ich in England gewesen.
Hast dich ja geärgert, dass du nicht nach England konntest. Wobei das natürlich schon auch ein nice Spiel war, muss man sagen. Ja. Also ich habe mir tatsächlich das gestern angeschaut und nicht hier den ansässigen Club aus München. Und das war schon nice. War ein bisschen glücklich, dass City gewonnen hat. Hast leider, glaube ich, 2 oder 3 Pfostentreffer. Aber jetzt ist... Ich glaube, denen geht jetzt der Hintern auf Grundeis, den Gunners.
Also, Panic in the Streets of London haben wir. Da war ein Plakat ausgerollt. Das fand ich sehr, sehr passend. Also, das wird auf jeden Fall noch interessant. Also, ich muss ja gestehen, es ist so, für mich ist das mal ganz schön, was anderes zu sehen, wenn ich in England bin und da die Premier League mache. Ne, das ist auch mal ganz nett, wenn du mal ein bisschen rauskommst. Aber natürlich in der jetzigen Phase war es dann auch relativ klar, dass ich dann doch auf jeden Fall auf Schalke arbeiten würde. Von daher hat sich das jetzt natürlich auch gelohnt. Aber ich habe den Aufstieg von Coventry verpasst in Blackburn. Das wäre halt ganz schön gewesen, weil da spielt ja Haji Wright, kennt der ein oder andere noch von Schalke. Bei Schalke hat er überhaupt nicht funktioniert. In Coventry totaler Torjäger. Glaube ich auch wieder 16 Tore gemacht. Das hätte ich noch ganz interessant gefunden. Und Wrexham, ne, 2-0 gegen Stoke, hätte ich mir auch ganz gerne angeschaut. Aber ne, jetzt kommt ja noch und ich war auf Schalke und das hat sich ja auch gelohnt. Ach, guck mal da. Welcome to Wrexham. Ne. Die Tasse hat der Robert auch, aber wir haben gesehen gerade, du hast schon einen Schluck genommen aus der Schalker Markttasse, ne? Ja. Naja, also ich durfte gestern arbeiten. Ich muss gestehen, wir haben uns ja letztes Mal auch so ein bisschen immer über dieses Gefühl unterhalten, wenn du zum Stadion gehst. Sonntagsspiele sind halt was anderes, ne? Du fährst durch die Stadt. Ich muss ja quer durch Gelsenkirchen durch und es ist alles total ruhig. Das ist irgendwie so unwirklich, so. Das ist gar nicht so dem FC Schalke würdig, wie so die Stimmung sonntags vorher ist, ne? Und dann habe ich nur gedacht, so Gott im Himmel, wenn das gegen Münster schief geht, wir haben ja vorher keine Ahnung, wie viele Euros ins Phrasenschwein geworfen. dass wir gesagt haben, ne, wenn du aufsteigen willst, musst du gegen Münster gewinnen. Und ich habe auch gestern genug Nachrichten bekommen, jetzt musst du nicht mehr mit deinem Torverhältnis. Ja, also die Aufgabe Münster war klar, du musstest den Sieg gegen Elversberg veredeln, das hat Schalke geschafft. Schalke hat gespielt wie ein Aufsteiger mit unfassbar Selbstvertrauen, trotz Dzeko fehlen, 4 Tore zu machen. Das ist ein Statement auch an die Liga, auch Münster überhaupt nicht zur Entfaltung kommen zu lassen. Ich glaube, die hatten in der ersten Halbzeit nicht einen Torschuss. Und dann auch, Schalke hätte ja sogar noch 2-3 Tore mehr machen können, / vielleicht sogar müssen. Da hatte in der ersten Halbzeit zumindest Jojo Schenk echt einen guten Tag. Das ist wichtig fürs Torverhältnis, das ist wichtig fürs Selbstbewusstsein. Und die große Frage ist natürlich jetzt, wer kann Schalke noch stoppen in Richtung Aufstieg? Und ich halte mich immer noch ein bisschen zurück, weil ich glaube, dass das Spiel am kommenden Sonntag in Paderborn das Wegweisende für den Aufstieg ist. Denn Schalke hat jetzt 6 Punkte Vorsprung auf Platz 3. Elversberg hat aber ein bisschen besseres Torverhältnis. Elversberg hat auch hinten raus das einfachere Restprogramm, spielen an den letzten beiden Spieltagen gegen Düsseldorf und gegen Preußen Münster. Und wenn Schalke es schafft, in Paderborn ein Statement nochmal zu setzen, das dritte hintereinander, nämlich nur ein Unentschieden oder vielleicht sogar einen Sieg zu holen, dann sind sie durch, dann lege ich mich auch fest. Aktuell halte ich mich noch ein bisschen bedeckt, Schalke hat die besten Karten und steht absolut verdient auf Platz 1, denn sie sind die einzige Mannschaft in der zweiten Liga, die seit Spieltag 8 auf 1 oder 2 steht und das absolut verdient.
Ja, ich wollte gerade auch den Fakt nennen. Ich habe das gestern tatsächlich nochmal nachgeschaut. Also Platz seit Spieltag 8, das ist schon eine unfassbare Leistung. Meistens sogar auf Platz 1 in der Rückrunde, glaube ich, ein Spieltag hat Darmstadt Schalke mal überholt. Ansonsten in der Rückrunde ja immer auf Platz 1. Und auch immer, wenn, Entschuldigung, wenn ein Team am Samstag oder am Freitag vorbeigezogen ist, hat Schalke dann nachgelegt und ist immer wieder vorbeigezogen. Also auch Nervenstärke, auch absolut da. Ich muss ja sagen, du hast mich ja mit deinem ganzen Schalkig und nervös und Ding, also mich ja komplett angesteckt. Ich war so fucking nervös gestern. Das ist unfassbar, weil ich dachte mir halt auch, ey, wenn du da, also ich dachte nicht, dass wir da jetzt natürlich 3-0 verlieren, aber ich habe mir gedacht, ey, wenn da lang kein Tor fällt und dann geht das am Ende 0-0 aus oder du fängst dir irgend so ein Ei und verlierst 1-0, dann ist halt dieser Sieg in Elversberg einfach nichts wert oder fast nichts wert. Und ich war erst, ich muss ganz ehrlich zugeben, erst nach dem 3-0 war ich komplett entspannt. Also selbst beim 2-0 zu Hause dachte ich mir noch, ja, aber dann ein schnelles Gegentor und wer weiß, obwohl der Münster in der ersten Halbzeit ja nichts gezeigt hat. Aber du
was war deren Taktik?
Ja, weiß ich nicht.
Also sorry, ganz ehrlich, also wenn du noch irgendwas mit einem Punkt auf Schalke, das ist einfach zu wenig, warum gehst du da nicht volles Risiko? Dann gehst du vielleicht auch unter, aber das war ja gar nichts.
Ja, also du nennst es ja immer schalkig und deswegen, vielleicht haben die sich ja auch darauf berufen, dass Schalke vielleicht sich selbst schlägt, aber Schalke hat ihnen den Gefallen nicht getan, also die ersten 10, 15 Minuten waren überragend, wie du gesagt hast, die sind rausgekommen, haben da überhaupt keine Zweifel gelassen, wer da Chef im Ring ist und hatten da 4 oder 5 richtig gute Chancen, haben keine gemacht. Dann hast du gesehen, da war so ein kleiner Durchhänger, ja.
Und da habe ich auch gedacht, jetzt wird's natürlich, das war wahrscheinlich das, worauf Münster dann gewartet hat, ne? Dann
ja, ich zitiere, da hast irgendwann. Du nämlich geschrieben, jetzt wird's ein Kackspiel, siehst du so. Und da habe ich nämlich auch gedacht, ja, und dann kam halt Gott sei Dank dieses erlösende 1-0 und dann kurz vor der Pause noch das 2-0. Man muss halt auch sagen, also ich war so froh, ich habe das ja letzte Woche auch gesagt, für mich ist es in dem Spiel fast wichtiger, dass Karaman spielt, als im Spiel davor.
Ja, passt
recht. Weil du gegen so tiefe Gegner einfach jemanden brauchst, der Sachen auflöst. Der bewegt sich ja unfassbar gut zwischen den Ketten auch. Und da muss man halt auch sagen, Karaman hat einfach auch gezeigt, wie wichtig er ist, oder? Also sowohl als Anführer, Kapitän, als auch, ich meine, der hat jetzt 13 Tore wieder in der Saison, ich glaube 5 Assists. Ja, und die beste gelbe Karte hat er sich der ganzen Saison geholt, weil die Woche davor hätte er eh nicht spielen können. Also auch noch schön mitgedacht.
Top ja, und du, Jetzt muss man halt auch sagen, wir haben uns ja sehr häufig über diese Sonntagsspiele aufgeregt. Die kommen Schalke jetzt natürlich zugute. Ne? Wenn Schalke Freitag gespielt hat, wie ich immer gefordert habe gegen Münster, wäre es natürlich schönere Stimmung, ja. Dann wäre der nicht fit geworden. Ne? Also er hat ja bis Mittwoch einschließlich nicht mit der Mannschaft trainieren können. Und also mich hat das sehr überrascht. Aber du siehst ja einfach auch, der war ja an jeder der dicken Szenen irgendwie beteiligt. Von daher, was für ein wichtiger und großer Kapitän für diese Mannschaft, für diese Kabine. Ne? Also das merkst du einfach auch. Und wenn er dann kommt er da an, stolziert und du merkst einfach auch, wie stolz der ist. Ne? Also deswegen stolziert passt er auch. Also was soll jetzt noch schiefgehen? Also diese Mannschaft hat ja eigentlich über den kompletten Zeitraum der Saison bis hierhin gezeigt, dass egal welche Tiefschläge es gibt, und da gab es personeller Natur eine Menge, haben sie alles weggesteckt. Ich meine, 4 Tore gegen Münster, klar, aber ohne Edin Dzeko und in der Art und Weise. Sie haben sich so weiterentwickelt jetzt auch, klar, auch durch die Neuzugänge im Winter, dass das jetzt ja sogar nach Fußball aussieht. Also es ist ja ein ganz anderes Schalke als in der Hinrunde. In der Hinrunde total erfolgreich, weil als Team und als plötzlich totale Abwehr macht. Und jetzt in der zweiten Phase der Rückrunde, am Anfang war ja so auch so ein bisschen holprig, aber selbst durch diese Phase, wo es viele Fragezeichen, wo es auch viele Probleme gab durch Verletzungen, aber auch Timo Becker im Leistungstief zum Beispiel nur, da sind sie durchgegangen. Miron Muslic mit unglaublich vielen guten Entscheidungen, die auch zwischendurch angezweifelt wurden, aber er lag fast immer richtig. Und dann ist Schalke 04 einfach auch, ganz ehrlich, nicht nur verdienter Tabellenführer, sondern auch ganz klar Aufstiegskandidat Nummer 1. Aber ich bleibe dabei, gegen Paderborn wird das vorentscheidende Spiel, ob Schalke sich ein bisschen mehr zurücklehnen kann oder nicht. Von daher finde ich es auch gut, dass sie weiterhin sehr vorsichtig nach außen bleiben.
Ja, also es kann natürlich immer was passieren. Einzelne Spiele können immer durch Platzverweise oder irgendwelche Schiedsrichterentscheidungen kippen gegen dich, natürlich auch für dich. Also von daher, also die Mannschaft scheint sehr gefestigt und wie du sagst, also Muslic ist mir fast schon unheimlich. Also wenn man überlegt, was hat er, als er gekommen ist, hat er was gesagt? Er hat gesagt, unser Ziel muss sein, dass wir ekelhaft zu spielen sind, dass keiner gegen uns spielen will und wir werden schwer zu schlagen sein. Wir haben in der Rückrunde eine Niederlage gehabt. Passiert, das war gegen Bochum, da waren die Neuen noch nicht da, da hat man sich mit dem neuen System gefunden, seitdem ungeschlagen, ich glaube seit 10 Spielen. Insgesamt nur 5 Niederlagen in der ganzen Saison, keiner hat weniger Niederlagen. Dann, seine erste Amtshandlung war, er hat voll auf den Kapitän Karaman gesetzt und da gab es ja schon Zweifel bezüglich, weil man ja dachte, ja, passt der in dieses System? Hat da nie einen Zweifel dran aufkommen lassen. Dann, wie du gerade gesagt hast, Timo Becker zu Beginn der Rückrunde nicht ganz so auf seinem absoluten Zenit. War ihm egal, hat gesagt, nee, der spielt seit Wochen überragend auf rechts, auf der rechten Schiene, oder rechten Verteidigerposition.
Das Tor zählt auch, das ist sein Tor gestern.
Sorry. Ja, absolut.
Tor, und ganz klar.
Letzte Woche der Assist auf Elfhausi, diese Flanke, die Butter weicht da schön rein. Dann Sylla, hat er auch gesagt, ey, Musa Sylla wird noch wichtig sein für uns. 3 Tore in den letzten, glaube ich, 4 Spielen, also wichtiges Tor heute, gestern war es nicht so wichtig. Wichtiges Tor in Elversberg, das in Darmstadt das einzige Tor und gestern ja schön noch für Selbstvertrauen noch was gemacht. Ist natürlich auch super, weil der natürlich jetzt seinen Marktwert hält oder vielleicht sogar steigert, falls man sich im Sommer trennt. Und so weiter und so weiter. Die Systemumstellung, da hat er auch gesagt, ey, wir können nicht wie in der Hinrunde nur versuchen, defensiv gut zu stehen und hoffen, dass vorne einer reinfällt. Das geht auf Dauer nicht gut. Hat er gezeigt. Und er hat auch gezeigt, dass er mehr ist als nur dieser Pressing-Trainer, sondern dass der auch offensiv was kreieren kann, wie du gerade gesagt hast. Das Einzige, was noch nicht aufgegangen ist, ist die Gomez-Geschichte. Aber da sage ich dir ganz ehrlich, da glaube ich auch noch dran. Und wenn du zum Beispiel, wir wollten das als Stat des Geil machen, jetzt haben wir was Besseres gefunden. Wenn man sich anschaut, wie Gomez nach dem Tor von Sylla in Elversberg jubelt, bei dem Access All Areas, das die Social-Media-Kollegen der Schalke immer hochstellen, der ist ja total involviert, der ist ja, also der wirkt richtig
der auch steht happy. Kurz vor, also bei dem letzten Ding, wo Silla fast das 3-0 macht, da steht er auf der Werbebande. Ja. Und geht mit. Ich habe das auch mit Freude, ich finde das immer so schön, wenn die sich so freuen wie so kleine Kinder, weil ich das auch nicht für selbstverständlich halte. Ich habe mit vielen darüber gesprochen, weil ich das auch bemerkenswert gefunden habe. Aber da kam von vielen auch durchaus ein berechtigter Hinweis, sie sagen natürlich auch, ne, klar, der kommt vom FC Winterthur, der freut sich natürlich auch, wenn Schalke aufsteigt, weil dann gleichzeitig seine Bezüge auch extrem steigen. Und der dann innerhalb von einem Jahr plötzlich sein Konto explodieren sieht. Trotzdem sage ich, es gibt auch andere Profis, die dann nämlich auf der Bank sitzen und ein bisschen klatschen. Also ich nehme dem das ab. Das waren ehrliche Emotionen und das finde ich natürlich schön, wenn in einer Mannschaft das so ist, dass Auswechselspieler, die eigentlich keine Rolle spielen, das kriegt er ja auch mit, und die so in der Kritik stehen, auch das bekommt er mit. Und er hat ja von Muslic auch schon ein, zwei Mal im Training ordentlich einen übergebraten bekommen. Wenn du trotzdem so dabei bist, ist das ein ganz, ganz fettes Anzeichen, dass es in der Mannschaft unheimlich stimmt. Und das siehst du ja auch auf dem Platz. Und das ist übrigens auch ein ganz, ganz dicker Fuck. Sorry, ein ganz dicker Faktor im Aufstiegsrennen, denn das ist eine Mannschaft, das ist ein Team, die auch unter der Woche was machen. Wir haben ja auch mitbekommen, dass es auch einige Team-Events gab, die treffen sich untereinander, gehen auch mal abends essen und so. Also von daher, es stimmt in der Mannschaft und das ist ein ganz wichtiger Faktor.
Ja, absolut. Und ich finde es ein bisschen schade, dass einige Fans dann direkt denken, ja, der freut sich, weil er mehr Geld verdient. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass jemand in dieser Spontanität so abgeht und dann an sein Geld denkt. Ich glaube einfach, der freut sich einfach für seinen Kollegen. Ich glaube ja, er und Silla, die unterhalten sich natürlich auch auf Französisch. Es ist ja auch so eine Connection. Ich glaube, die sind halt auch, also ich weiß es nicht, aber ich kann es mir denken, dass die auch ein bisschen vielleicht enger befreundet sind. Und ja, also das war einfach schön zu sehen. Ja, also und deswegen, da glaube ich auch noch, der wird auch noch seinen Moment haben. Wer weiß, vielleicht nächste Woche als Einwechselspieler. Mal sehen. Ansonsten würde ich noch ganz kurz erwähnen, obwohl der Schalke gegen Münster, die ja schon auch sehr bieder dahergekommen sind, deutlich mehr Ballbesitz hatte, aber trotzdem mehr gelaufen ist als der Gegner und vor allem 60-40 Zweikampfprozent Zweikampfwerte. Das zeigt, das hat halt an allen Enden gepasst. Also Einsatz, Cleverness, aber auch diese Dominanz. Klar, ja, es war der Letzte. Wir dürfen das jetzt nicht überbewerten. Aber auch der Letzte hat zuletzt zweimal in Folge 0-0 gespielt unter dem neuen Trainer. Ja. Also die kamen schon auch her und hatten... Also die sind jetzt nicht mit einer 0-6-Packung nach Dresden zu uns gekommen, sondern mit zwei Unentschieden gegen Teams. Also wenn man sich anschaut,
ja, die haben 0-0 gegen... stark. Also die waren, nein, die sind gestern, mal, die sind tatsächlich, Schalke ist aufgetreten wie ein Aufsteiger und Münster ist aufgetreten wie ein Absteiger. Korrekt. Finde ich persönlich schade, weil ich von da komme.
Ja, und wir hatten ja auch guten Fansupport, aber nur um das nochmal zu sehen, also die haben 0-0 gegen Kiel gespielt, die treffen in den letzten Spielen relativ gut und gegen Fürth, die haben jetzt 3 Tore gegen Darmstadt geschossen. Ja. Also das muss man dann auch, da muss man erstmal 4 Tore schießen. Was ich auch noch gut fand, Dirk, da glaube ich, wirst du mir zustimmen, die Wechsel. Hat ja auch Muslic auch gesagt, dass sie zum ersten Mal über das Spiel hinausgeschaut haben und dann eben auch Wechsel gemacht haben, um die drei gelbgefährdeten und auch Kenan Karaman eben früher rauszunehmen, zu schonen, kein Risiko einzugehen. Und in dem Zusammenhang natürlich auch das Debüt von Dylan Lennart. Ist der dir in den, ja, ich glaube, 10 Minuten, die er gespielt hat, ist er dir noch irgendwie groß aufgefallen? Ich meine, die Luft war ja da raus.
Ja, ich habe mich, ja, also dieses Gegentor ist total ärgerlich, ne? Weil auch total unnötig. Und komm, nur damit ich alle ein bisschen trigger. Das ist natürlich nicht gut für die Tordifferenz. Nein, also das war tatsächlich, ich habe ja hinterher mit Loris Karius gesprochen, der auch total angefressen war, weil er sagte, warum kassieren wir so ein Gegentor? Das ist so unnötig. Also da pennen die wirklich alle. Ich glaube, es war aber eher Hasan Kulucay, ne? Der bleibt nämlich dann stehen, weil ich glaube, der hätte den mitnehmen müssen. Aber bin ich mir nicht ganz sicher, Gantenbein ist da auch noch irgendwo rumgeturnt und Dylan Lennart auch. Ich habe Dylan Lennart jetzt nicht so wirklich verfolgt, ob der jetzt ein gutes... Ja. Ich fand es ganz interessant... als eine Standardsituation ziemlich am Ende war, sind alle von der Bank aufgestanden und haben Lennart nach vorne dirigiert. Ich glaube, die wollten, dass der nochmal ein Tor macht oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat Tim Hoogland hat einen Jai zurückgeholt und hat gesagt, du gehst zurück, Lennart, du nach vorne. Ne? Oder der, also Dylan halt, ne? Dylan, du nach vorne. Oder ich meine, er hat sogar Lennart, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die den dann nach vorne geschickt. Also, gute Wechsel, schade, also Brian Lassme bei jedem Ballkontakt total abgefeiert.
Ja, und auch ein Tor ja eingeleitet. Das letzte, die gute Flanke auf Karaman, der dann ja rüberlegt auf Söller, die Flanke kam ja von Lassme. Also ja, hatte dann auch einen Impact. Ich finde ja auch, dass, wir wollen jetzt aber Gomis auch nicht zu viel loben, aber ich finde ja auch, dass der eigentlich eine ordentliche Leistung gezeigt hat. Also sehr.
Ja, du kommst da rein, der hat der Gegner keinen Bock mehr, ne?
Ja, ja, natürlich. Aber bei dir ist ja die Luft auch raus. Das hast du halt auch gesehen. Ist ja irgendwo auch ein bisschen menschlich.
Bei mir?
Hat das Tor auch. Nee,
bei mir war die Luft auch aus.
Ich habe auch gedacht, mein Gott, was für ein ärgerliches Gegentor, weil auf der anderen Seite, wenn Miron Muslic danach nichts zu meckern hat, dann will ich jetzt auch nicht anfangen. Und der hat gesagt, heute gibt's nichts zu meckern. Nichts.
Ja, ja. Also von daher. Also ich wollte nochmal, ich fand's ganz interessant, auf dem Videowürfel hinter bei der Nachbetrachtung war diese Statistik, ich zeig die einmal rein, und zwar waren das die drei wichtigsten Spieler. Das waren Ljubicic, Ndjaye und Aušić von der Statistik her, weil Ljubicic, den haben sie Balljäger genannt, drei dicke Pressing-Aktionen, der Ballmagnet Ndjaye mit 103 Ballkontakten und die Kanone geht an Aušić, weil er viermal aufs Tor geballert hat. Also diese drei Neuzugänge waren die für Schalke von der Statistik her wichtigsten Spieler. Und dann sind wir wieder bei dem, Schalke hat den Aufstieg vielleicht sogar im Winter eingekauft.
Ja, man muss halt auch sagen, also Dzeko ist jetzt leider nicht dabei und Müller spielt ja nur eine Nebenrolle, aber die anderen drei, die du gerade genannt hast, das ist ja unfassbar. Also man sagt ja immer, Ljubicic ist ein bisschen unauffälliger und das ist auch so, aber der hat ja jetzt trotzdem schon 2 Tore, 3 Assists. Die Flanke gestern war ja unfassbar gut.
Ja.
Der Lauf letzte Woche in Elversberg, also der fängt ja, als Musa Silla den Ball abfängt, ist der ungefähr auf Strafraumhöhe, eigener Strafraum, und sprintet durch. Als er den Ball bekommt von Aušić, ist der 30 Meter vom Tor, läuft weiter, spielt ihn super rein. Aušić hat jetzt 1 Tor, 4 Assists. Also auch 5 Scorer.
Sagen wir mal 5 Assists, wie der gestern vor dem 1:0 den Ball behauptet mit so einer Pirouette und dann auf Ljubicic rauslegt.
Also. Und Ndjaye muss man halt auch sagen, also ich kann mich nicht an jemanden erinnern, der so ein gutes Timing bei Grätschen hat.
Ja.
Der trifft auch immer den Ball, der ist nie zu schwer. Also klar, der hat jetzt letzte Woche auch dann mal einen Foul gemacht, aber also richtig gut, und der hält da hinten auch defensiv. Also man hat ja immer gesagt, als er gekommen ist, war ja so, das Manko ist nicht konstant genug. Also davon sehe ich bei Schalke gar nichts. Also der war jetzt konstant gut in jedem Spiel. Also
der arme Vitali Becker.
Absolut top. Ja, der arme Vitali Becker. Mal sehen, wie das im Sommer dann aussieht, ob man einen Jai halten kann. Aber ich würde auch Vitali jetzt auch noch nicht abschreiben.
Nein.
Vielleicht findet man auch eine Lösung, dass beide mal spielen können. Vielleicht ein Jai ein bisschen weiter vorne. Vielleicht kann dann Aušić in der Mitte spielen oder so. Mal sehen. Also ich würde noch bevor wir dann das Sportliche abhaken, ich würde auch noch mal ganz kurz, weil wir auch immer wieder über ihn geredet haben, man muss halt auch sagen, El Fauzi, der hat jetzt wieder seine Hinrundenform gefunden. Ja. Also dieses Solo, total. Auch richtig gut, wieder Kilometer abgespult. Und auch zum Glück nächste Woche dabei.
Ja, muss das 1-0 machen, ne? Also wenn du so frei am 16er zum Schuss kommst, da vorbei, das Ding muss aufs Tor gehen, ne? Also also von daher, aber wir suchen jetzt das königsblaue Haar in der weißen Suppe.
Ja, und dann kommen wir zu Dat is geil. die es gestern am Fernseher gesehen haben, die haben es vielleicht schon mitgekriegt, aber Dirk, da gab es ja noch einen ganz speziellen Teilnehmer des Spiels gestern, der dann ein bisschen abgefeiert wurde, auch von Verein danach selber übrigens nochmal.
Ja, auch zu Recht, ne? Also Dennis Aitekin Abschiedstour war das letzte Spiel in der Veltins Arena. Wir glauben ja, dass es ein Goodie auch für ihn ist, nochmal bei so einem Spiel auch pfeifen zu dürfen. Ich glaube, dass es aber auch auch ein kleiner Fingerzeig vom DFB war. Die Schalke haben in den letzten Wochen doch ein bisschen Pech mit dem Schiri gehabt. Da sieht man übrigens den Unterschied, wenn Dennis Aitekin auf dem Platz ist. Jetzt war das gestern natürlich, glaube ich, auch ein dankbares Spiel, ne, weil gar keine Aggression und so drin ist. Aber wenn du so ein Spiel leitest, der ist ja wirklich, der traut sich ja kein Spieler auch nur irgendwas zu machen. Und das Abgefahren ist, Dennis Aitekin, der wirkt ja einfach, also als wenn der gar nicht, du musst ihn ja zwischendurch suchen, der läuft da einfach nur hin und her und der hat alles im Blick. Und das Krasse ist, wir sitzen ja an der Seitenlinie an so einem kleinen Tisch. Also Simon Terodde, Nele Ocik, das war ja gestern unsere Moderatorin. Und meine Wenigkeit, wir sitzen so Höhe 16er vor der Nordkurve. Und es war ein Einwurf, Höhe Schalker Bank oder ein Freistoß, glaube ich. Und das Spiel war schon im Begriff, wieder stattzufinden. Und Simon saß neben mir und wollte ein Video machen von Dennis Aitekin. Und Aitekin sieht das und hat tatsächlich während des Spiels die Zeit gehabt, die ganze Zeit zum Simon zu gucken und auch noch zu grüßen. Und du hast den Eindruck gehabt, dass die ganzen Spieler sich gedacht haben, okay, der Aitekin muss jetzt erst ein Foto machen. Wir warten alle. Überragend, ein überragender Typ. Und ich habe dann aufmerksam gemacht worden von Stefanie, der Freundin vom René, dass es ein Plakat gibt für Dennis Aitekin in der Südkurve. Das war dieses Plakat. Ich halte das mal rein. Das hat er am Computer erstellt. Da regen sich jetzt manche Leute drüber auf, dass das ein KI-Plakat ist. Keine Ahnung. Ich kann sowas nicht malen. Ich würde es auch mit KI machen. Ich lese mal kurz vor, für die nicht Vodcast machen. Glück auf Dennis steht da. Darunter ist dann Dennis Aitekin, im Hintergrund eine Zeche und ein Schalke-Logo. Danke, du Schiri-Legende. Kein VAR nötig. Alles Glas klar und unten drunter eine Schalke-Fahne. Das hatte der René aufgehängt. Ich bin dann ums Spielfeld rumgerannt, habe übrigens das 4:0 verpasst in der Zeit, habe mir vom René dieses Plakat ausgeliehen, weil ich schon wusste, dass ich Dennis Aitekin nach dem Spiel im Interview bekomme. Und Dennis hat gesagt, ja, okay, gebe ich dir. Kannst du mir das vielleicht unterschreiben lassen? Da hab ich gesagt, ja, klar, mache ich. So, Dennis Aitekin kommt zum Interview. Ich hatte aber nur 1:30. So, und für die Leute, die das nicht wissen, ich habe so einen Knopf im Ohr, wir haben eine klar vorgegebene Sendung, weil andere Spiele auch noch stattfinden. Das heißt, der Regisseur sagt mir, du hast nur 1:30, du musst das Interview mit, du musst das Video von Simon Terodde ansprechen, du musst aber auch dieses Poster ansprechen. Deswegen konnte ich es hinterher nicht mehr auflösen. Also, wir haben das dann halt gezeigt, der Dennis hat sich total gefreut, sagt, das ist natürlich abgefahren, wenn ein Schiedsrichter sowas bekommt. Dachte, er kann das Poster behalten. Ich hatte es mir ja nur ausgeliehen. Ich wollte das eigentlich im Interview noch auflösen. Aber naja, Mikro war zu lange auf, deswegen haben sich ein paar aufgeregt. Dennis Aitekin meinte zu mir, kann ich das behalten vielleicht? Ich finde das geil. Dann habe ich gesagt, boah, muss ich den René fragen? Sagt er, ja, pass auf, wir machen das so. Du rennst nochmal rüber. Ich bin dann quer über den Rasen. Gab richtig Ärger vom Platzwart, darf man ja nicht. Weil der René ja in der Südkurve noch gewartet hat. Aitekin hat gesagt, ich hätte gern das Poster, gebe ihm dafür das Trikot, was ich anhatte. Und René natürlich, voll geil, machen wir. Ich da wieder zurückgerannt, Aitekin in die Kabine, er dann übers Feld gerannt. Also es ging hin und her und Dennis Aitekin hat tatsächlich dann dieses Poster bekommen und hat dem René dann sein Trikot geschenkt. So, hier ist das Foto von René mit dem Trikot von Dennis Aitekin. Sag mal, wie geil kann ein Schiri sein? Man erlebt es sehr, sehr selten, dass ein Schiedsrichter rausgeht aus der Arena und die Fans von der Tribüne rufen, Dennis, yay, darf ich ein Foto mit dir, Selfie? Überragend. Ist natürlich leider auch ein Trauerspiel für die Schiris aus der zweiten Liga, dass die es nicht annähernd so hinbekommen wie Dennis Aitekin.
Naja gut, also diese Popularität, die hat ja auch kein anderer Bundesliga-Schiedsrichter. Das sind jetzt nicht nur Zweitliga-Schiris.
Ittrich.
Ich finde, also Popularität, nicht von der Leistung. Es gibt auch andere gute Schiedsrichter, aber die Popularität finde ich, das sucht schon seinesgleichen, finde ich. Ich muss ja sagen, wir folgen die Bundesliga ja auch schon ein bisschen länger. Das war ja zu Beginn, als Dennis Aitekin noch jung war, war das ja auch nicht so. Da stand er ja auch öfter mal in der Kritik, aber der hat sich halt unfassbar entwickelt. Der ist so eine Autorität einfach auch. Also das ist einfach schön zu sehen. Auch der nimmt ja auch so ein Münsteraner Spieler mal in den Arm, als er ihm Gelb gibt und so. Also ja, da, wie du sagst, und auch die Spieler, die jetzt Dennis Aitekin nicht kennen, ausschießt oder die jetzt nicht mit der zweiten oder Bundesliga so viel zu tun haben, die haben auch, da gibt's keine Beschwerden, einfach natürliche Autorität, so muss es sein. Wir hoffen einfach, dass die jungen Schiedsrichter aus der zweiten Liga sich auch dahin entwickeln, ist ein weiter Weg, aber wir hoffen es einfach mal. Jo, und dann, Dirk, hattest du ja noch einen Aufruf gestartet, ob es denn Leute gibt, weil das ja alles immer ausverkauft ist, ob sie mal auf kreative Art und Weise ins Stadion kommen, ob es da Beispiele gibt. Da gab es ein paar Einschriften. Erzähl.
Ja, es ging jetzt nicht tatsächlich ums Paderborn-Spiel, weil da hat scheinbar haben die Karten einigermaßen funktioniert. Auch hier noch einmal, weil es wiederum Aufrufe Anschreiben gab. Ich kann keine Karten besorgen. Aber es gibt ja andere lustige Art und Weisen. Zum Beispiel hatte Heiner Meierwert mir geschrieben und sagt, ist nicht für das Paderborn-Spiel, aber für das Spiel gegen Düsseldorf hat unser Sohn Maximilian beim Fanclub-Besuch von Ron Schallenberg und Sofiane Elfausi beim Fußball-Dart gewonnen und eine Eintrittskarte gegen Düsseldorf. Also vielleicht können wir da den Aufstieg sehen, sagt er. Dann hat mir Daniel Hoge geschrieben, eine kleine Geschichte, die aber nicht mit Paderborn zu tun hat. Ich hatte damals zum Aufstiegsspiel gegen St. Pauli kein Ticket. Ich habe einen Aufruf über eBay gestartet und Achtung, von einem Fan aus Leverkusen ein Ticket geschenkt bekommen. Er wollte nichts dafür haben. Ich dachte erst, sei Betrug, aber stellte sich einfach heraus, dass es ein netter Mensch war. Und vielleicht übrigens auch mal eine Geschichte, das zu erzählen, weil es gibt ja leider viele im Internet, die damit Scheiße bauen. Entschuldigung, dass ich das so klar sagen muss. Ich habe mal geguckt bei Viagogo, übrigens die Preise fürs letzte Spiel schon weit über 1000 Euro. Und die Lisa hat mir geschrieben, Lisa 04, hat tatsächlich im Internet, ist sie nämlich auf jemanden reingefallen. Und zwar hatte sie jemanden, der ihr ein Ticket machen wollte, ist zum Treffpunkt gefahren, 200 Kilometer von zu Hause entfernt, hab da gewartet, kam niemand, keine Nachricht, gar nichts mehr und sie musste sich dann entscheiden, ob sie 200 Kilometer wieder zurück nach Hause fährt oder 350 Kilometer weiter und alleine ohne Karte nach Elversberg. Das hat sie dann gemacht, hab mein Auto am Parkplatz abgestellt und bin mit dem Shuttle zum Stadion gefahren, hab da versucht, noch eine Karte zu bekommen, keine Chance. Kurz vor Anpfiff habe ich dann eine Nachricht bekommen, dass mir jemand noch eine Karte in der Elversberg Heimkurve besorgen könnte. Die habe ich dann tatsächlich genommen, habe die Schalke-Sachen unter der Jacke versteckt und habe in der Elversberg-Kurve eine Menge anderer Schalker getroffen. Schöne Geschichte von Lisa. Also, schön, dass ihr alle ins Stadion gekommen seid und schöne Geschichten, wie man an Schalke-Tickets kommen kann.
Ja, man muss ein bisschen Glück haben, manchmal spielt der liebe Gott mit und speziell bei der Lisa freut es mich, weil wenn man 200 Kilometer reist und ja, dann wird man dort sitzen lassen und dann...
Was
ja,
für Assis,
also schön, ey, dass sie dann, ja, also verstehe ich auch nicht. Also es ist ja was eines, wenn man sagt, ey, ich komme bei dir vorbei und dann kommt man nicht, das ist ja immer noch asozial, aber ja, naja, also das ist schon richtig, ja, richtig ja, übel. Ja gut, Dirk, dann kommen wir nochmal kurz zur zweiten Liga, zum aktuellen Geschehen, nämlich zur Lage im Aufstiegskampf. Also Schalke ist jetzt Erster, 61 ja, Punkte, hat jetzt übrigens genauso viele wie Köln, die letztes Jahr damit Meister wurden nach 34 Spieltagen. Paderborn ist dahinter mit 58, Elversberg mit 55, Hannover mit 54 und Darmstadt nach der Niederlage gestern in Fürth hat 50. Ich meine, also aus Schalker Sicht ist Darmstadt dann weg, weil 11 Punkte in 4 Spielen, das wird Darmstadt auf uns nicht aufholen. Nee. Es ist, also Darmstadt könnte theoretisch, also aus unserer Sicht ist es maximal ein Vierkampf. Darmstadt kann natürlich trotzdem, sie spielen noch Elversberg und Paderborn, trotzdem noch im Kampf um den Aufstieg mit eingreifen, auch wenn Florian Kohfeldt es gestern auch abgeschrieben ja, hat. Aber man hofft ja natürlich schon, nächste Woche geht es ja gegen Elversberg, Heimspiel am Bölle. Da sind wir alle Darmstadt-Fans. Ja. Wie schätzt du die Lage jetzt ein? Also, ja, also ja, wir haben es vorher schon mal angerissen. Sieht gut aus, oder?
Ja, ich hatte tatsächlich Darmstadt ja als ärgsten Konkurrenten gesehen. Jetzt, dass die sind fast raus. Man muss aus Schalker Sicht natürlich jetzt schon fast hoffen, dass Darmstadt zumindest nochmal an Platz 3 rankratzen kann, dass sie der Schalker Konkurrenz, vor allem am letzten Spieltag, da spielt Darmstadt noch gegen Paderborn, nochmal Feuer machen können. Ich glaube, da ist auch das nächste Spiel entscheidend zu Hause gegen Elversberg. Dann sind sie nämlich auf 2 an Elversberg ran. Das Restprogramm der Mannschaften sieht überschaubar aus. Paderborn hat ein ganz, ganz schweres. Die spielen ja noch gegen alle Konkurrenten nacheinander noch da oben. Und am letzten Spieltag dann halt gegen Darmstadt. Hannover hat es relativ einfach. Die spielen jetzt auch gegen Karlsruhe. Dann spielen sie auch noch gegen Münster. Also ich sag mal so, das nächste Spiel ist entscheidend, ob Schalke durchgeht oder nicht, als Erster oder Zweiter. Das ist ja letztendlich auch total egal, ne? Also Paderborn und Elversberg sind die Echsenkonkurrenten. Ich glaube auch, Hannover wird da nicht mehr komplett reinstoßen, weil die sich dann auch gegenseitig die Punkte wegnehmen. Aber wie gesagt, es wäre zumindest aus Schalker Sicht nicht ganz verkehrt, wenn Darmstadt zumindest noch eine Restchance hätte.
Ja, definitiv. Also Kohfeldt war gestern sehr geknickt, ist auch verständlich. Die sind von den Verletzungen, ist das mit Schalke, glaube ich, vergleichbar? Also die haben da schon relativ, also Hannover hat relativ viel Pech mit Schiedsrichtern, Darmstadt hat auch relativ viel Pech mit Verletzungen, Schalke hat Pech mit beiden. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, ich könnte mich täuschen, aber dass Paderborn und Elversberg tatsächlich ein bisschen besser dadurch die ganze Saison kommen. Natürlich gab es auch dort Entscheidungen. Also Hannover spielt nächste Woche in Karlsruhe, dann gegen Preußen Münster, dann in Bochum. Das wird natürlich nicht einfach. Und am letzten Spieltag gegen Nürnberg, für die es dann natürlich auch um gar nichts geht. Paderborn hast du beschrieben. Die spielen nächste Woche gegen Schalke, dann in Elversberg, dann zu Hause gegen Karlsruhe und dann in Darmstadt. Ja, das ist happig, aber natürlich, ja, mal sehen. Also man muss übrigens sagen, Paderborn hat gegen die Top 5 noch kein Spiel gewonnen, waren aber, muss ich ganz ehrlich sagen, in Hannover schon richtig stark. Also das war,
man muss jetzt mal gucken, was mit Obermeier ist, ne? Wenn der ist ja zur Halbzeit ausgewechselt worden, wurde vorher noch behandelt. Ich weiß nicht, ob es da schon ein Update gibt, aber der ist für die schon immens wichtig. Wenn der fehlen würde, wäre das schon eine Schwächung von Paderborn. Ich habe die zweimal zu Hause gesehen, gegen Braunschweig und gegen Dresden. Das war beides, müsste in den letzten 6-7 Wochen gewesen sein. Da waren sie beides mal nicht so gut. Aber das ist schon eine gute Mannschaft. Die haben natürlich den riesen Vorteil, das habe ich ja mehrfach schon gesagt, wenn die nicht aufsteigen, ist das nicht schlimm. Und das darf man nicht unterschätzen. Ne? Die haben da wirklich die Arbeit, die können da ganz in Ruhe arbeiten. Die haben da 3-4 Journalisten, der berühmte Reissack umfällt oder was auch immer. Also die und die haben eine sehr homogene Mannschaft. Die haben einen sehr ruhigen, sehr ausgeglichenen, sehr sympathischen Trainer, der das auch echt ruhig macht. Das ist schon ein Vorteil.
Ja, ist es. Wie gesagt, in der Hinrunde haben sie gegen die Top-Teams nichts geholt, aber jetzt gegen Hannover sah das schon sehr, sehr gut aus. Die müssen das Spiel eigentlich auch ziehen, weil sie Riesenchancen hatten zum 2-0 und dann kommt Hannover auch nicht mehr zurück. Es ist am Ende ein 1-1 geworden, aus Schalker Sicht natürlich gut, wurden nur 2 Punkte vergeben statt 3. Wir werden sehen, die haben wir natürlich, aber wie du sagst, also wenn Obermeier fehlen sollte, das ist ja schon so ein verkappter Spielmacher, der hat auch im Hinspiel das Tor gegen Schalke vorbereitet, die Führung damals für Paderborn. Ja, mal sehen. Also nochmal, wenn Schalke seine Spiele gewinnt, sind wir ehrlich, die 2 Heimspiele gegen Düsseldorf und Braunschweig würden ja theoretisch reichen. Aber wenn du natürlich in Paderborn schon was mitnimmst, dann selbst eine Niederlage wäre jetzt nicht schlimm. Ja, dann wäre man ja immer noch entweder Erster oder Zweiter, aber ein Punkt oder, also bei dem Sieg ist es eh durch, glaube ich, und bei einem, auch wenn es noch nicht rechnerisch ist, und bei einem Punkt wird schon auch sehr, sehr gut aussehen.
Ja, ich gucke gerade, also tatsächlich irgendwas im Internet zur Verletzung von Obermeier steht da nicht, dass entweder hatten sie dazu noch nichts gesagt oder es ist halt nichts, es war eine Vorsichtsmaßnahme, aber da müssen wir mal abwarten.
Ja, eine Vorsichtsmaßnahme, ich glaube, ja, wer weiß. Also mal schauen. Also es gibt ja Verletzungen. Hier Niki Süle von Dortmund, da sah es ja aus, als ob der 5 Monate kein Spiel mehr macht und der war dann relativ, also ist jetzt wohl auch Entwarnung gegeben. Andere Sachen sehen relativ harmlos aus und dann fallen die Monate lang aus. Einfach mal schauen. Wir werden es ja sehen. Spätestens dann auf der PK wird sich ja dann der Kettemann dazu äußern und dann mal schauen. Gut, und dann kommen wir tatsächlich zu einer kleinen Exklusivnachricht. Denn abgesehen vom Sportlichen gibt es auch noch in dieser Woche positive andere News, Dirk. Was genau?
Ja, nach meinen Informationen hat Schalke 04 einen neuen Hauptsponsor gefunden. Das ist nicht ganz unwichtig, A, weil es Planungssicherheit gibt und B, weil dann auch endlich die Trikots veredelt werden können. Die neuen Trikots, die wir in der letzten Folge vorgestellt haben vom S04-Podcast Schalker Markt, das ist ganz wichtig, weil man die dann endlich auch früher verkaufen kann. Der neue Hauptsponsor zahlt das, was Schalke in der ersten Liga gerne haben wollen würde, ungefähr doppelt so viel, was sie jetzt in der zweiten Liga bekommen. Das sind so rund 7 Millionen Euro. Es handelt sich hierbei um ein Unternehmen, was eine emotionale Bindung an den Verein hat. Wissen noch nicht ganz, was es ist. Verkündung soll Mitte der Woche passieren. Unterschrieben wird das alles heute. Ganz wichtiger Step für die Planung, was die kommende Saison angeht.
Ja, und wir haben ja immer gesagt, das ist der Deal, an dem sich dann Matthias Tillmann messen lassen muss. Und wenn das jetzt so stimmt, wie du sagst, und davon gehen wir ja aus, dass man das bekommen hat, was man sich vorgestellt hat, ist das natürlich ein Top-Deal. Ich habe mal nachgeschaut vor der Folge, also mit 7 Millionen wäre man ich würde mal sagen, Mittelfeld der Bundesliga, vielleicht unteres Mittelfeld, aber vergleichbar mit Teams wie Bremen, Hamburg, Stuttgart, Mainz. Also da gibt es natürlich, gut, Stuttgart muss man ein bisschen rausnehmen, weil die haben ja so 100.000 andere Großsponsoren, aber das wäre schon ein guter Deal und auch teilweise deutlich mehr auch als andere Clubs in der Bundesliga haben. Es wird natürlich auch interessant sein, ob zum Beispiel Schalke hat ja jetzt für die Trainingssachen noch einen zweiten Sponsor, ob das dann auch so bleiben wird. Und einen Ärmelsponsor haben sie ja auch noch. Genau, das wird man dann sehen, wie viel das ganze Paket dann ist. Aber sagen wir es mal so, wenn Schalke zufrieden ist, sind wir das auch, oder?
Also es soll ein aus Schalker Sicht Mega-Deal sein. Klar, ist natürlich so, dass sie das auch selber natürlich nach oben pushen, aber sie haben im Vorfeld ja gesagt, dass das Interesse an der Schalker Brust klar durch den Erfolg deutlich nochmal gestiegen ist im Vergleich zu den letzten Jahren und auch in der wirtschaftlichen Situation jetzt einen Partner zu finden, der das zahlt, was man haben möchte. Das ist natürlich auch nicht ganz so einfach und wie gesagt, gerade für die Planung von Schalke 04 ist es wichtig, das auch frühzeitig zu haben. Also und nach meinen Informationen soll es sich dabei um einen 3-Jahres-Vertrag handeln, aber wie gesagt, bei den Zahlen müssen wir nochmal ein bisschen abwarten. Das ist das, was ich jetzt so mitbekommen habe. Offizielle Verkündung, wie gesagt, Mitte der Woche geplant.
Genau, und wenn ihr einfach Dirks Social-Media-Kanäle oder auch auf skysport.de oder bei den Skysport News immer dranbleiben, da werden wir, sobald es weitere Entwicklungen gibt, werdet ihr das dort als Erste erfahren. Gut, dann kommen wir zu einem anderen Punkt, nämlich zum Nachwuchs. Die U17, die U19, die U23 haben ja auch am Wochenende alle gespielt und Dirk, dir ist da was aufgefallen bei einem Spieler, den du entdeckt hast, bevor ihn irgendjemand kannte.
Ja, also ich weiß auch ganz genau, könnt ihr daran erinnern, als ich das Interview mit Edin Dzeko hatte und ich, da ist dann so ein Spieler durch die Arena geführt worden und ich habe schnell ein Foto davon gemacht und habe dann gefragt, kennt den einer? Ja, da handelte es sich um Markus Knudsen. Die Verpflichtung von ihm für die U17 ist dann erst ein paar Wochen später durchgegangen, aber der spielt bei der U17 als Winterneuzugang echt nicht schlecht, hat schon 4 Tore geschossen. Also der ist vielleicht dann auch später mal einer, vor allem auch für die U19 von Norbert Elgert und dann vielleicht ja auch ein bisschen Vorgriff auf das, was dann bei den Profis passiert. Die U19 werden gestern einige bei uns verfolgt haben, lief ja live auf Sky Sport News, das Spiel gegen die U19 von Borussia Dortmund. Ja, aus Schalker Sicht leider nur 3-3, aber mit echt abgefahrenen Toren, BVB auch mit einem Fallrückzieher-Tor und Schalke dann hinten raus noch mit dem Ausgleich. Zwei Spieler, die aus Schalker Sicht nicht uninteressant waren bei der U19, Mika Valentovic hat da mitgespielt und immer wieder fällt der Name Luka Voja. Auch mit einem Tor mit dabei, auch mit einer Vorlage dabei, der Kapitän der U19. Da sollten wir mal ein Auge drauf werfen. Das könnte auch einer sein, der zumindest das Potenzial hat, ein bisschen weiter nach oben zu gehen. Und bei der U23, die haben zuletzt ein bisschen auf die Mütze bekommen. Jetzt auch gegen Velbert 1-3 verloren. Ganz interessant, Max Grüger stand da in der Startformation. Der ist tatsächlich leider total raus bei den Profis, aber ja, wie auch Mika Valentovic und der ein oder andere leider auch. Saichi Barra hat von Beginn an gespielt bei der U23, ist verletzt ausgewechselt worden. Da müssen wir nochmal abwarten. Das ist natürlich auch nicht so schön für den Jungen. Der braucht halt Spielpraxis. Viele fragen ja immer, warum spielen die dann nicht bei den Profis? Die brauchen halt Spielpraxis, ne, nach Verletzungen. Grüger auch. Und Peter Remmert ist da übrigens eingewechselt worden bei der U23 in der 62. Minute. Also Peter Remmert, ja, den Namen haben wir ein paar Mal häufiger gehört die letzten Tage. Aber der spielt auch bei der U23 keine wirkliche Geige.
Ja, also ganz kurz zu Grüger. Ist ja interessant, er ist ja immer noch im Mannschaftsrat offiziell, der Schalker. Wurde er da vor der Saison dahin gewählt. Übrigens zu Knudsen, geboren 30.12.2009, also fast 2010er Jahrgang, muss man sich mal überlegen. Ist er 16 Jahre, sind wir mal gespannt, ob wir von dem in den nächsten Jahren was hören. Ja, wie du gerade sagst, der Kollege Remmert, da war ja auch eine Nachfrage auf der PK, warum der denn keine Chance hat auf einen Bankplatz bei den Profis. Und da hat ja Miron Muslic sehr deutlich reagiert. Das hat ja viele überrascht. uns ja nicht, weil du hast mir ja bereits im Februar gesagt, dass da bei dem jungen Mann die Entwicklung nicht ganz so in die Richtung geht, wie sich das der Trainer vorgestellt hat. Was genau hat es damit auf sich?
Ja, es zeigt mal wieder, dass ein Einsatz bei den Profis nicht dazu ausreicht, dass du dann Profi bist. Du musst dich danach halt professionell auch weiter verhalten, ne? Und das fängt halt vor allem beim Training, der Einstellung und so weiter an. Peter Remmert hatte natürlich das Problem, dass er einfach eine schwere Verletzung oder zwei Verletzungen hintereinander hatte, ne? Aber wenn du danach halt, also das hat mich jetzt schon nicht gewundert, weil ich schon aus dem Nachwuchs auch gehört habe, dass er halt schon auch weiter an sich arbeiten muss und dass dann einfach die Leistungen auch im Training und so halt nicht passten, dass er von vornherein auch gespielt hat. Wie gesagt, es ist nicht einfach, aus einer Verletzung zurückzukommen, das musst du dann auch erstmal schaffen, aber es hat schon Gründe, warum Spieler dann in der U-Mannschaft spielen, und es hat auch Gründe, warum Spieler da nicht von Beginn an spielen. Also das scheint dann ja nicht nur die Beobachtung vom Profitrainer zu sein, sondern auch von dem Trainer oder vom Trainerteam des Nachwuchs, wenn du da keine große Rolle spielst. Also Remmert hat, glaube ich, in der vergangenen Woche bei so einem Schützenfest hat er dann auch mal ein Tor geschossen für die U23. Aber wie gesagt, das ist ja auch das, was Norbert Elgert immer sagt. Das Problem ist, dass viele der jungen Spieler, wenn die dann mal zu den Profis hoch dürfen, vom Kopf her ein bisschen versaut werden. Und das will ich Peter Remmert jetzt nicht vorwerfen, aber vielleicht ist es der berühmte Schuss vom Bug, den man dann mal braucht. Und wie gesagt, deswegen hat mich das nicht überrascht. Und dass die Spieler jetzt gerade keine Rolle spielen, also es geht jetzt gerade um Aufstieg, es kommen gerade andere zurück. Ich glaube, unter Miron Muslic haben jetzt auch alle Spieler kapiert, auch die vorher da waren, was für ein Leistungsprinzip da gilt. Und du siehst einfach, die Qualität ist im Training höher. Und wenn dann andere Spieler besser sind, dann spielen die halt. Und dann ist halt die Jugend erstmal außen vor. Das ist dann einfach so. Und ja, ganz ehrlich, du kannst ja auch zurzeit gar nichts an. Also ich weiß gar nicht, warum diese Diskussion da ist. Muslic hat einen ganz klaren Plan, der funktioniert. Dann wird das alles schon seine Richtigkeit haben.
Ja, also Miron Muslic hat natürlich auf der PK was Falsches gesagt. Der Kollege Remmert hat nämlich nicht ein Spiel, sondern zwei Spiele gemacht von Beginn an. Nämlich am zweiten Spieltag auch in Kaiserslautern. Das kann man aber auch mal gern vergessen, weil da war er nämlich ziemlich schlecht und wurde zur Halbzeit ausgewechselt. Der hat natürlich trotzdem, man darf das nicht vergessen, also Peter Remmert kam ja aus dem Nichts. Also niemand hatte den vor Saisonbeginn auf dem Zettel, dann hat er eine richtig gute Vorbereitung gespielt. Aber muss man sagen, meistens mit der zweiten Garde, ja, wurde dann aus dem Nichts gegen Hertha ins kalte Wasser geworfen und hat ja da das 1:0, das allererste Tor der gesamten Saison, glaube ich, war es ja, oder? War es ja Eröffnungsspiel, ja. Vorbereitet und hat damit natürlich auch einen gehörigen Anteil, dass man das Spiel natürlich gewonnen hat und dass man dann gut in die Saison gestartet ist. Aber wie du sagst, Miron Muslic, das sollte jetzt jeder verstanden haben. Wenn du lieferst im Training, spielst du. Wenn du nicht lieferst, spielst du nicht. Punkt, genau. Ende aus. Jeder hat die Chance, sich dazu empfehlen. Bestes Beispiel war in der Hinrunde ein Armin Younes. Es gibt zig andere Beispiele, die sich aus der Versenkung nochmal hochgearbeitet haben. Und wenn halt es jetzt bei Peter Remmert jetzt nur für die U23 reicht und auch dort nur zur Bank, dann ist das wahrscheinlich schon auch nach einem Leistungsprinzip. Und hinzu muss man natürlich sagen, für ihn ist es natürlich auch ein bisschen schwieriger, weil im Winter hat Schalke natürlich in der Offensive auch ein bisschen nach.
Ja, alles gut. Also man darf das jetzt auch nicht zu hoch hängen. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, absolut, dass dann alles, nur weil einer in einer knappen Schmiede ist, muss der nicht immer sofort spielen. Das ist ja so ein bisschen so die Denke bei vielen Fans, alle die Knappschmiede immer. Das hat halt schon was auch mit Qualität zu tun. Und übrigens war es auch nicht das erste Mal, dass Muslic, du hast ja gerade schon richtigerweise gesagt, der hat den Younes auch mal auf der PK auseinandergenommen und Anton Donkor auch, ne? Also das hat jetzt nicht Peter Remmert exklusiv. Wenn der Trainer meint, er müsste mal einen über den Schlappen geben, dann macht er das auch.
Ja, und wie du auch immer sagst, nichts, was Miron Muslic sagt, ist Zufall. Also ja, der macht das, der will dann auch was damit bezwecken. Ja, ja gut, dann kommen wir zu möglichen Verstärkungen. Peter Remmert scheint jetzt keine Verstärkung mehr zu sein, aber in der kommenden Saison wird Schalke ja sicher auf der Suche sein nach Verstärkungen. Und da gab es jetzt unter der Woche wieder die Gerüchte, Wout Weghorst, der ehemalige Wolfsburger, und Younes Taha, das ist ein Flügelspieler, der aktuell von Twente an Groningen ausgeliehen ist, dass die Thema sind auf Schalke für die kommende Saison. Ich nehme mal an, bei Aufstieg.
Hast du gestern Kai Dittmann gelauscht? Der hat das nämlich während des Spiels auch gesagt und dann habe ich ihm geschrieben, was unsere Infos sind und das hat er sogar tatsächlich im Live-Kommentar vorgelesen. Also es ist so, dass der FC Schalke zurzeit sehr viele Spieler angeboten bekommt. Das ist auch vollkommen klar, der Erfolg ist gerade da. Du siehst halt auch, dass es funktioniert. Das macht ja auch scheinbar Lust auf Schalke. Beim Thema Wout Weghorst ist es de facto so, dass er schon vor mehreren Wochen dem FC Schalke angeboten wurde, fühlt sich in Holland wohl aktuell nicht ganz so wohl, würde gerne zurück nach Deutschland und der Berater ist da sehr umtriebig, hat den Schalke angeboten, er spielt aber überhaupt gar keine Rolle, da hat Schalke andere Pläne. Ich glaube auch, ich persönlich glaube, dass er als Typ auch nicht zu Schalke passt, ist nämlich, glaube ich, charakterlich nicht so der einfachste. Und das Gerücht Younes Taha hält sich ja sehr, sehr hartnäckig rund um Schalke 04, da heißt es dann immer, Schalke konkurriert mit einigen anderen Vereinen, das stimmt auch nicht, gleiches Thema wie bei Wout Weghorst. Auch dieser Spieler wurde Schalke angeboten, passt aber nicht in das, was Schalke aktuell plant. Ich weiß, dass da diese Woche noch mehrere Gerüchte aufkommen werden, unter anderem auch zu aktuellen Bundesliga-Stürmern. Das werden wir versuchen, alles abzuarbeiten. Das Problem ist einfach nur, es ist so, dass Schalke zurzeit also halt einfach in ist, so ein bisschen ähnlich wie beim Hauptsponsor, deutlich mehr in als noch vor ein paar Jahren. Das heißt, die Berater merken gerade auch, Schalke kannst du halt auch als schöne Werbeplattform nehmen. Und deswegen bringe ich dann, wenn ich meinen Spieler ins Schaufenster stellen möchte, mit Schalke in Verbindung. Ist natürlich auch einfach gesagt, wenn ich den Spieler Schalke anbiete, dann schmeiße ich das mal einem Journalisten hin und sage, hier, die Schalker sind interessiert. Zack, und schon hast es. Also das stimmt bei diesen beiden Namen auf gar keinen Fall und bei diversen anderen, die da jetzt noch aufploppen werden, ebenfalls nicht.
Ja, Schalke ist natürlich auch ein dankbares Ziel. Jeder weiß, wenn Schalke aufsteigt, werden die was tun müssen. Ja. Dzeko Zukunft ist offen, dass sie einen großen Stürmer suchen. Da liegt Weghorst natürlich nah. Dass man den natürlich mal anbietet, ist ja legitim. Aber das war ja auch sehr, sehr deutlich. Also die Info, die du ja hast, ist ja sehr, sehr deutlich, dass da an beiden Themen absolut nichts dran ist und sich das wohl auch nicht ändern wird, weil man eben andere Pläne verfolgt. Also das ist ja schon deutlich. Das kann man jetzt hier in aller Deutlichkeit nochmal sagen. Gut, dann kommen wir von Weghorst und Taha zu unserem Kran von, nee, wie nennt's ihn?
Die Ente von Twente, aber jetzt hättest schön, Twente. du hättest das jetzt schön reimen können. Von Weghorst und Taha zu Engela.
Ja, richtig. wir haben ja, das geht gar nicht, aber bei Schalke läuft es ja so gut, da tut man sich natürlich schwer, was zu finden. Deswegen haben wir jetzt ein, das geht gar nicht mit Augenzwinkern. Dirk.
Das hat mir ein Fan zugeschickt und zwar bei eBay Kleinanzeigen ist tatsächlich ein Trikot von Orlando Engela drin und da wollen die, aus Geldern wird das angeboten, 125 Euro für ein Trikot von Orlando Engela. Sag mal, brennt dir der Helm? In Geldern, nur Abholung. Das Ding holt doch keiner ab. Jetzt mal ganz ehrlich, Leute, 125 Euro für ein Engela Trikot, ey. Also nicht schlecht, der Zustand ist gut, schreibt er, Größe M. Ja, also wer schon immer mal, es haben sich tatsächlich 41 Leute schon angeguckt, das ist ein Screenshot von unter der Woche. Also hier, ich zeig's euch nochmal rein. Ein Originaltrikot, ja, obwohl, ob es Originale sind, nicht. Kurzarm, Engela 37, Schalke 04, 125 Euro. Wer mal Lust hat, nach Geldern zu fahren und sich anzuschauen, wer das reingestellt hat, ja, die Twente von Ente, andersrum, die Ente von Twente, da bin ich schon alle, unglaublich, das geht ja gar nicht. Also entweder muss man das für einen Fantastopreis von 500 Euro mindestens mal reinstellen oder halt, keine Ahnung, für 1 Euro. Unglaublich. Ja, also Wahnsinn. Die Ente von Twente.
Also gibt's ja nicht. Neben dem Fakt, dass es von Lando Engela ist und dass man 125 Euro verlangt, finde ich ja fast noch das Geilste, dass man es nicht mal verschicken würde. Weil dazu ist es einfach viel zu wertvoll. Nein, das muss man abholen. Das kann man nur persönlich übergeben. Das ist wie eine Ming-Vase. Das kann man doch nicht per Post verschicken. Das geht doch nicht.
Unglaublich.
Also Orlando Engela, wir haben ja das vor ein paar Wochen auch als, was macht eigentlich als Berater, macht er ja offenbar einen guten Job,
Ist nur sehr langsam bei den Verträgen.
Ja. Aber er ist halt immer noch da. Ja. Gut, wie kommen wir von Orlando Engela auf das Aktuelle, was macht eigentlich? Ja, wie gesagt, wir hatten vor ein paar Wochen. Heute habe ich mir jemand anderen rausgesucht. Und zwar, da gab es immer wieder Anfragen, was macht eigentlich Frank Rost? So, was macht eigentlich Frank Rost? Also, kommen wir ganz kurz zu Frank Rost. Der kam aus der, oder entsteht aus der Jugend von Lok Leipzig. Hat dann den Durchbruch bei Werner geschafft. 98 wurde er dort Nachfolger von Dirk.
Bei Werder von Olli Reck?
Ja. Ja, genau. Also, der ja zu Schalke wechselte. Er wechselte dann 2002 für etwas mehr als 6 Millionen zu Schalke und wurde dort Nachfolger von Dirk.
Weiß ich nicht.
Ja, Olli Reck.
Ach so.
Wurde zweimal Nachfolger von Olli Reck. Wurde dann in der Hinrunde 2006, 2007 von Mirko Slomka zur Nummer 2 degradiert und durch wen ersetzt?
Manuel Neuer.
Ja, unseren Porto. Porto Manuel.
Kann das sein, dass das, war das nicht sogar das Bayern-Spiel? Nee.
Das war das Spiel mit Levan Kobiaschwili,
ja,
mit 19:07.
Ja, 19,
ja, das haben nämlich
19,
einige letztes Minuten Mal kommentiert.
Levan Kobiaschwili, ja genau. So.
Ja, genau. Wurde da eben nominiert und hat sich dann nicht lange da mit der Ersatzrolle abgefunden, wechselte dann im Winter 2007 für rund 1,5 Millionen zum HSV, wechselte dann im Sommer 2011 noch zu den New York Red Bulls in die MLS und beendete dann wenige Monate später im Januar 2014 nach 14 Spielen für New York seine Karriere. Insgesamt kann man seine Karriere wirklich in drei Teile packen. Also für Schalke hat er 196 Pflichtspiele gemacht, inklusive der einzigen 6 Champions League-Spiele. Für HSV und den HSV 203 Spiele, also 7 Spiele mehr. 223 Gegentore auf Schalke, 69-0, 17.904 Minuten. Für HSV und Werder knapp über 18.000 Minuten. Für alle drei Teams hat er 9-mal gelb gesehen. Also so unfassbar, als ob er da wirklich drei Bereiche hat. Im November 2002 hat er dann im Heimspiel gegen Schalke auch seine einzige rote Karte in der Bundesliga-Karriere gesehen, hat in der 87. Minute Notbremse gegen Leverkusen gemacht. Wenn du das weißt, wenn er da gebremst hat. Ich sag mal nur, der Herr hat Todesangst vor Oliver Kahn.
Alter, keine Ahnung.
Thomas Bredaric, der hat doch dieses legendäre Interview gemacht. Also der war übrigens in dem Spiel der überragende Mann. Übrigens Trainer damals, Frank Neubart. Haben wir auch nicht so oft im Podcast. Leverkusen hat 1-0 gewonnen. Den Elfmeter hat nämlich dann Bernd Schneider verwandelt. So, nach seiner Karriere war er dann ab 2012 ehrenamtlich im Trainerteam der HSV-Frauen. Und jetzt kommt's, vom 19. Juni bis zum 13. August, also was sind das, keine 3 Wochen, war er tatsächlich für wenige Wochen Geschäftsführer beim HSV Handball, wurde aber noch vor Saisonbeginn freigestellt.
Oh, top.
Ja, das weiß ich noch, das war ja damals riesen Medienaufkommen, dass ja Frank Rost im Handball einsteigt. Ja, war, wie gesagt, dann nicht so mega erfolgreich, hat sich da mit einem Geschäftsführer überworfen. Wer da schuld ist, das mag ich jetzt nicht zu beurteilen. So, was macht er seitdem? Ganz einfach, seit 2014 betreibt er mit seiner Frau die Reitanlage FF Horses in Rothenburg in Niedersachsen und ist Sportpferdezüchter. Also er züchtet tatsächlich Sportpferde und er hat 3 Pferde, also er nennt seine Pferde, da kommt immer wieder dann der Bezug zum Fußball durch, hat unter anderem ein Pferd Van der Vaart genannt, ein Pferd Libuda genannt und aktuell, wenn man auf dieser Webseite mal nachschaut, hat er ein Pferd im Angebot, das er verkaufen würde, das Iniesta heißt. Also Frank Rost ist
Da habe ich jetzt gerade nachgesucht, weil das hatte ich im Hinterkopf, aber schön, dass du das jetzt erzählst, sonst hätte ich das nämlich, das habe ich jetzt gerade versucht, ja, aber cool.
Ja, also Frank Rost ist tatsächlich erfolgreicher Pferdezüchter, hat auch ein Interview gegeben, dass er seit Kindesdingen immer schon mit Pferden zu tun hat, scheint auch da, wie gesagt, sehr erfolgreich zu sein. Also, das macht Frank Rost. Was fällt dir ein, wenn du an Frank Rost denkst?
ja, immer hitzige Interviews und so. Also was ich immer sehr sympathisch fand, dass er danach, also er hat ja auch ein paar Mal dann, war natürlich auch bei Sky ja auch als Interviewer zu Gast, der weiß schon noch, wo er herkommt und wo Fußball herkommt. Ne? Also er hat sich ja auch häufig dann auch öffentlich hingestellt und dann kritisiert, dass, keine Ahnung, Bratwurstpreise steigen, Stehplatzabschaffung in vielen Stadien und so. Hat ja auch Schalkes Einkaufspolitik der letzten Jahre kritisiert, weil da halt einfach viele Spieler geholt wurden, die Schalke nicht verstanden hat, haben. Und ich weiß, dass er damals den Abstieg, den ersten, da hatten wir ihn auch im Interview, da hat er gesagt, eigentlich könnte ich voll laut losheulen, wenn ich das mitbekomme. Also das ist schon einer, der Schalke auch verstanden hat, ne? Aber der natürlich auch echt ein Typ ist. Ich glaube, mit dem möchte ich nicht aneinander geraten. Aber jetzt, also jetzt so eine Anekdote aus der Schalker Zeit, weiß ich eigentlich gar nicht. Aber ich glaube, es ist einfach so ein Typ, der mit Sicherheit streitbar ist, so, aber der einfach, glaube ich, schon weiß, was Fußball hier bedeutet. Ne? Das ist ja schon, das fehlt halt vielen Spielern oder fehlte auch vielen Spielern. Ne?
Hattest du nicht gesagt, dass er irgendwie mit Bordon wegen seinem religiösen Ding
mal ja, gut, wenn der Bordon dir irgendwie eine Bibel aufquatschen will aus irgendwo, keine Ahnung was. Also da sind die beiden auf jeden Fall ordentlich aneinander gerappelt. Aber ja, also wie gesagt, der ist halt einer, der auch seine Meinung sagt, ne? Und dann auch ungefragt.
Ja, muss ich sagen, fand ich auch immer sympathisch. Wie du sagst, die Interviews auch als Spieler waren halt nicht so weit gewaschen. War halt ein Typ, der hat halt gesagt, der stand halt für was und das fand ich auch gut. Und man muss halt auch sagen, der hat halt auch, also sowohl bei Bremen als auch bei Schalke, als auch danach beim HSV, hat der ja auch Leistung gebracht, war ja ein guter Torwart. Und das war natürlich auch zu einer Zeit, wo Schalke auf Bundesliga-Niveau eine sehr, sehr gute Abwehr hatte, aber hat auch oft genug zu Null gespielt und ja, hat auch dann sicherlich seinen Anteil an den Erfolgen gehabt. Und muss man dann natürlich auch sagen, auch was für Cojones von Mirko Slomka damals, einen wirklich guten Torwart rauszunehmen und ich glaube, Neuer war damals 20, reinzubringen. Und gut, wie sagen die Amis so schön, the rest is history. War dann nicht so die allerschlechteste Entscheidung, muss man dann sagen. Gut, apropos nicht die schlechteste Entscheidung. Hekeren, der Justin Hekeren, der ist ja im Winter von Schalke für eine kleine Ablöse zu RSC Anderlecht gewechselt und haben wir eigentlich so, boah, wir kriegen für den noch Ablöse. Ja, das hat sich für Anderlecht scheinbar gelohnt, weil deren Stammtorwart ist jetzt verletzt. Man ist noch nicht klar, wie lange er ausfällt und Justin durfte da jetzt zum ersten Mal spielen. Und wurde, also das findet man bei YouTube, glaube ich, auch und auch bei Instagram, durfte da direkt spielen, wurde auch Man in the Match beim 3-1-Sieg gegen Gent und hat da richtig geile Paraden gezeigt. Also richtig, richtig fein, scheint sich da zu lohnen. Mal sehen, ob er dauerhaft im Tor bleibt, aber freut mich für den Jungen, weil ich finde, der hat letzte Saison hat er natürlich auch Ansprüche gestellt, aber diese Saison hat er sich mit seiner Rolle scheint mir von außen sehr gut identifiziert und hat auch immer, also wenn man das auch sieht in der Kabine, diese Bilder, so ähnlich wie bei Gomez, hat auch immer mitgefiebert und auch tolle Worte gefunden, als er dann gegangen ist. Du kennst ihn ein bisschen besser, war er wirklich auch so ein, der war ja, glaube ich, Schalke-Fan ist der auch.
Ja, alles, genau. Also das ist dann eine tolle Geschichte, wenn das so klappt. Ist natürlich schade für den Jungen, der hätte sich, glaube ich, auf Schalke durchgesetzt. Dafür hat es dann nicht ganz gereicht, auch für die Ansprüche, die man jetzt dann, glaube ich, auch hat. Aber wenn man dann so eine Lösung findet und er dann da jetzt auch funktioniert, das freut mich ja umso mehr. Und mit Sicherheit wird er auch das ein oder andere Schalke-Spiel sich live im Stadion anschauen. Also ich habe ihn ja auch, er war ja auch in Berlin zum Beispiel zu Gast. Da war der Wechsel ja eigentlich schon fast über den Tisch. Ne? Ist er trotzdem mit der Freundin noch hingefahren und so und cooler Typ, Schalker,
Ja, manchmal ist das Timing halt nicht gut. Ja, ich glaube, mit der Abwehr von der letzten Saison oder der vorletzten Saison, da hätte auch, glaube ich, Loris Karius eine gute Mühe gehabt. Dieses Jahr läuft es halt besser, man steht besser. Und dann kann er nochmal, also ich will jetzt Loris Karius nichts wegnehmen, aber da ist es auch einfacher, sage ich mal, zu glänzen. Wer weiß, wie es da gelaufen wäre. Aber gut, es ist so gelaufen. Offenbar sind ja beide jetzt happy, der Verein. Oder beide Vereine und Justin, deswegen top. Er hat übrigens gesagt, die Auszeichnung Man of the Match, die stellt er sich neben seine Playstation. Also, das ist schön auf Boden ständig. Also, guter Typ, Alter.
Naja. PlayStation 4.
Das weiß ich nicht. Ich habe nur gesagt, ja, aber wer weiß. Also mal schauen. Ja, und damit kommen wir schon fast wieder zum Ende. Bevor wir zu den Fragen kommen, kommen wir nochmal zum Ausblick und zum Tipp Paderborn. Dirk, was erwartet Schalke dort?
Ja, ich tue mich ja immer, du weißt ja, der Pessimist Schlamann, ne? Also ich fand die, wie gesagt, zu Hause nicht so stark. Wenn Schalke das einigermaßen hinbekommt, das Problem ist, dass die halt auch schon häufiger jetzt zurücklagen und dann immer irgendwie hinten raus noch zurückgekommen sind, ne? Also Beispiel Dresden auch und so. Ich erinnere mich, also haben die letzten Spiele in Paderborn, hat Schalke gar nicht so schlecht ausgesehen, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wieso da die Historie war.
Letztes Jahr war ja eins dieser drei magischen Spiele unter Harry Potter, also Van Wonderen. 4-1 gewonnen oder so, da waren die Tabellenführer und Schalke hat da richtig Betrieb gemacht. Dafür hat man, glaube ich, zu Hause relativ chancenlos verloren letztes Jahr. Dieses Jahr Endspiel gewonnen, 2-1. Ich fand die gegen Hannover richtig gut, muss ich sagen.
Ja.
Also da haben die mich echt überzeugt. Davor hätte ich gedacht, dass die eigentlich keine Chance haben auf den Aufstieg, weil die in der Hinrunde gegen die Top-Teams nicht so funktioniert haben. Aber das Spiel in Hannover, das fand ich sehr, sehr beeindruckend.
Also Kettemann hatte auf der Pressekonferenz auch gesagt, dass er gerade so ein sehr gutes Gefühl hat, weil das in der Mannschaft wohl auch total stimmt. Weil du merkst gerade, man merkt ja so, wenn man plötzlich so eine Mannschaft im Flow ist. Er hat gesagt, dass er das schon so sehr beeindruckend findet, was da gerade so entsteht. Wenn man dann so einmal so im Lauf ist. Jetzt treffen natürlich zwei Mannschaften aufeinander, die beide einen Lauf haben. Schalke ist seit wie vielen Spielen ungeschlagen? 10, glaube ich, oder so?
Ich
ne?
glaube 10 und ich glaube Paderborn entweder auch seit 10 oder 11. Also die
und du
beide
hast ja
sehr,
erwähnt,
sehr lang.
Schalke hat gegen keine Mannschaft von oben verloren. Bisher, ne? Glaube ich, beste Statistik aller. Es wird ein absolutes Topspiel. Wie gesagt, ich glaube, es wird eine Vorentscheidung, wenn Schalke da einen Punkt holt oder sogar 3. Das glaube ich allerdings weniger. Ich hoffe einfach mal auf ein 2-2. Ich hoffe mal auf ein sehr unterhaltsames Spiel und der Schalke da einen Punkt holt. Allerdings brauchen sie da einfach auch eine gute und auch wirklich konzentrierte Leistung, weil dieses so hochstehen, wie Schalke das zuletzt gemacht hat, auch gegen Elversberg, das wird da ganz, ganz fies bestraft. Weil da sind die sind rucki-zucki im Umschaltspiel. Das muss man klar sagen. Also ich hoffe einfach, dass Schalke da einen Punkt holt. Das würde so ein bisschen so in das passen, was sich in den letzten Wochen entwickelt hat. Ich weiß noch nicht ganz, was beim Personal ist, ob Schalke irgendwelche Ausfälle hat. Dzeko kommt nicht zurück. Das kann man soweit sagen. Von daher wird es wahrscheinlich die Elf sein, die jetzt auch gegen Münster gestartet ist. Hoffen mal, dass da kein neuer Ausfall dazu kam.
Ja, ich habe hier so eine Tabelle nur unter den ersten 5. Wenn man die untereinander sieht, dann hat Schalke aus 7 Spielen 17 Punkte geholt, Hannover aus 8 Spielen 10, also doch ein deutlicher Vorsprung, obwohl schon ein Spiel mehr. Elversberg hat dann aus 6 Spielen 6 Punkte geholt, Darmstadt aus 6 Spielen 6 Punkte und Paderborn aus 5 Spielen 2 Punkte.
Also wenn die oberen untereinander, die oberen 5 gegeneinander
genau,
spielen.
Genau, nur die 5 gegeneinander. Also wenn man sich das anschaut, Paderborn, wie gesagt, erst 5 Spiele, erst 2 Punkte, 2 Unentschieden. Darmstadt und Elversberg mit 6 Punkten, Hannover mit einem Spiel mehr, die sind ja komplett durch gegen alle mit 10 und Schalke aus 7 Spielen 17 Punkte. Das ist schon mit Abstand das Beste, aber das heißt natürlich nicht.
Es ist
da
ein bisschen
kannst du dir
schade.
Am Sonntag nichts kaufen.
Von. Die Home Deluxe Arena ist halt sehr, also für Paderborn das perfekte Stadion, für Schalke auswärts Vollkatastrophe, weil ich glaube da nur 1600 Fans oder was mit können. Ne? Also das ist halt, normalerweise übernimmst du ja auswärts fast die Stadien. Das ist da leider nicht so ganz möglich.
Ja, ich glaube, die Schalke-Fans werden trotzdem kreativ sein und vielleicht auch in der Paderborn-Kurve landen. Mal sehen.
Lisa, lieben Gruß an Lisa.
Ja, und du hast ja noch herausgefunden, dass nach dem Elversberg-Spiel, nach dem letzten Heimspiel, da Auswärtsspiel, da haben die ja noch einen kleinen Zwischenstopp gemacht. Die sollten auch mal schauen, wo in Paderborn ein McDonald's ist, oder?
Das goldene M ist, ja, nach dem Elversberg-Spiel so ein bisschen Tradition auf einer langen Rückfahrt. Die sind ja wirklich über 6 Stunden mit dem Bus zurückgefahren. Und einige Schalke-Fans hatten den Schalke-Bus dann auf einer Raststätte beim goldenen M getroffen. Und tatsächlich hat Miron Muslic das durchgewunken. Die Führungsspieler Karius, Karaman und Co. haben die Kreditkarten gezückt und haben einmal die Happy Meals durchlaufen lassen. Ich habe mir sagen lassen, dass ein Betreuer 25 Chicken Nuggets gegessen hat. 25, sag mal. Naja, und ich habe jetzt geguckt, das Schöne ist, wenn man mal hier schaut, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, direkt neben der Home Deluxe Arena in Paderborn ist ein McDonald's, 2 Minuten Autofahrt, also mit dem Bus vielleicht 2:30. Also der Lars Laser, der Busfahrer, der Laser, der braucht nur 2-mal abbiegen. Also wenn Schalke am Sonntag was holen sollte in Paderborn, holen sie dann auch was wahrscheinlich im McDrive. Direkt um die Ecke. Die können schon mal Nuggets auftauen.
Ja, also ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, nach welchem Auswärtsspiel das war, Hinrunde irgendwann, da mussten ja dann die jungen Spieler die ganzen Tüten holen und es waren wirklich so mega viele Tüten, als ob die für 80 Leute bei McDonald's einkaufen waren und nicht für 30.
Was aber, da Monopoly, gibt es überhaupt irgendwelche Angebote gerade? Das fragen wir dann nochmal den Karius,
weiß ich, das weiß ich.
Aber das mal weiß. Ah, das wollte ich gerade sagen. Überleg mal, dann könnten die da ein Auto gewinnen.
Ja, also um nochmal auf Paderborn sportlich zu kommen, Simon Terodde, unser Kollege, hat ja gestern dann nach dem Spiel gesagt, er geht davon aus, dass Schalke auch in Paderborn gewinnt, weil die aktuell so gefestigt sind. Ich wäre mit dem Unentschieden zufrieden. Ja, ich wäre mit dem Unentschieden zufrieden. Man muss mal abwarten, wenn man dann natürlich gewinnt, ist es ein unfassbarer Schritt. Man kann da relativ entspannt, glaube ich, reingehen, weil selbst eine Niederlage wäre jetzt kein Beinbruch, je nachdem, wie alle anderen Teams spielen.
Aber ich tippe ja beim Journalistentipp auf Schalke grundsätzlich immer gegen Schalke. Habe ich ja schon mal erklärt. Das hat sich ja irgendwie so eingebürgert.
Hast du mehrfach erklärt.
Ja, ich weiß. So, weil das regt die Leute immer so schön auf. Vielleicht führe ich das ein, dass ich hier im Podcast auch immer grundsätzlich gegen Schalke tippe.
Hast du auch gegen Münster gegen Schalke getippt?
Ja, klar, immer. Immer, wenn ich diesen Journalistentipp tippe, ich immer gegen Schalke. Einfach nur, damit die Leute sich so schön aufregen können. Wie viele Leute mich dann ansprechen. Das ist immer so schön, wenn die Führungen dann darum gehen und dann kommen die aufs Feld und dann sehen die mich, hast du gegen Schalke getippt? Sag ich, ja.
Ja, da hast du aber dieses Jahr nicht oft gewonnen, weil, das wollte ich noch erwähnen, Schalke ist durch den Sieg gegen Münster übrigens mittlerweile das beste Heimteam. Hat Darmstadt jetzt überholt, beide 15 Spiele.
Wenn das, ja, deswegen, ich sag ja, wenn das funktioniert, also wenn das so, das ist ja auch meine Hoffnung, dass das funktioniert. Vielleicht funktioniert das im Podcast auch. Also sage ich 2-1 für Paderborn.
Ich sag 1-1. Ich wäre mit dem 1-1 top zufrieden. Wenn es ein Sieg wird, natürlich mega. Wenn es eine knappe Niederlage wird, ja, mein Gott. Aber ein 1-1 wäre, glaube ich, ein gutes Ergebnis. Dann würden auch beide Serien bestehen. Also Schalke gegen die Top-Teams nicht verloren, Paderborn nicht gewonnen. Und dann,
Robert,
dann schauen wir mal weiter.
Ich habe noch eine Frage. Und zwar habe ich wieder so Sonstiges. Ich habe wieder so 3 E-Mails bekommen. Sollen wir das vor der oder nach den Fragen machen?
Bitte.
Okay, und zwar einmal hat der Florian mir geschrieben, der sagt, er sagt ja immer, die Schalker sind überall, und zwar ist er beim zweitgrößten Sportereignis, so wie er es nennt, bei der WrestleMania in Las Vegas. Ja, und da ist er mit dem Schalke-Trikot im Allegiant Stadium. Und er sagt, nicht nur hier, sondern auch im Grand Canyon, wo er war, wurde er angesprochen von anderen Schalkern. Also sind schon mal ein paar mehr Schalker bei der WrestleMania. Dafür fahre ich nach Vegas, alles klar. Aber Florian, viel Spaß dabei. Ist der Undertaker noch dabei? Man weiß es nicht. So, und dann gibt's 2 Aufrufe. Und zwar einmal der Kluti. Der ein oder andere wird die Fahne kennen. Klutis Ennepetal, der hängt immer in der Arena. Der läuft und macht viele Dinge für einen guten Zweck. Und er und 2 Kollegen, also zu dritt, fahren sie mit dem Fahrrad nach Nürnberg, um Geld zu sammeln, Spenden zu sammeln für ein Dreirad, was die Krankenkasse nicht übernimmt, für ein Kind, das ein Dreirad benötigt, um halt auch die schöne Welt rund um die Arena zu erkunden, und dafür sammeln die Kohle. Wer sich da beteiligen möchte, sucht einfach bei Instagram Kluti, K-L-U-T-I, da findet ihr alle Infos. Und ein ähnliches Projekt machen 4 Schalker, und zwar die knappen Rider 04. Die fahren auch mit dem Fahrrad bis nach Nürnberg, sammeln auch Spenden für einen guten Zweck, und zwar für den ASB Wünschewagen, der erkrankten Menschen den letzten Wunsch erfüllt. Da könnt ihr einfach bei Instagram die knappen Rider 04 finden. Beides tolle Sachen. Wenn ihr das unterstützen wollt, bitte gerne dort spenden.
Ja, absolut, absolut. Da kann man einen Applaus machen. Das ist immer eine schöne Geste, wenn man für andere Leute spendet. Und
wir versuchen ja, funktioniert leider nicht.
Ich war übrigens auch schon mal beim Wrestling. Ich habe mit, pass auf, ich bin ja kein Wrestling-Fan, ich war als Kind Wrestling-Fan, als ich dachte, das ist echt. Aber ich war mit Kumpels damals in New Orleans, und wir sind dann über die Küste dann, das sind ja wunderbare Sandstrände, dann sind wir dann nach Florida gefahren und waren dann eben auch in Tampa. Und in Tampa gab's halt so ein Wrestling-Event. Wir haben dann gedacht, komm, mach mal halt. Hat jetzt nicht viel Geld gekostet, ich glaube $30 der Eintritt oder so. Also ich muss sagen, ich war schon sehr enttäuscht. Das war schon sehr unprofessionell. Also die Halle war nicht voll. Es war auch nicht wirklich Stimmung. Es waren, also ich will da niemand zu nahe treten, aber größtenteils Rednecks waren dort. Ich kenne ja den Holger Böschen, der das ja für Sky kommentiert hat und auch immer noch kommentiert, für das deutsche Wrestling. Das war ein früherer Kollege bei uns in der Digitalabteilung als freier Mitarbeiter. Und das ist ein super Typ, ja, der hat da richtig Bock drauf und so. Mich hat das halt nicht gecatcht, aber jedem, der da Bock drauf hat, ja.
Nicht also, gecatcht.
Deswegen weiß ich auch nicht, deswegen weiß ich auch nicht, ob der zum Beispiel jetzt wegen Wrestling dort war oder ob er halt in Las Vegas war und dann
ja,
hat er gesehen, alles da ist
gut.
Was.
Ja, also, ja, aber mein Schalke
für WrestleMania, da musst du, glaube ich, schon vorher Karten kaufen. Ja, das ist ein bisschen was anderes.
Ja, in Vegas gibt's das auch so.
Bimmel-Event-Tempo.
Ja, ja. Aber also, das Schöne ist auch, der Robert hat mir vorgestern noch von der Backpfeifen-WM was geschickt, irgendwie, wo Thorsten Legert mitgemacht hat. Also wer das nicht gesehen hat, das musst ihr euch da angucken, der ehemalige Schalker mit der Hose unter den Achseln, macht bei der Backpfeifen-WM mit und geht auch direkt K.O. Also müsst ihr mal bei YouTube eingeben. The Ultimate Hype. Robert hat sich köstlich amüsiert. Das ist Wahnsinn. Also Thorsten Legert verteilt Backpfeifen und bekommt welche. Wo wir dann jetzt bei dem Thema sind, haben wir das dann auch noch mit. Was macht eigentlich Thorsten Legert? Er verteilt Backpfeifen. Schaut's euch an.
Ich bin tatsächlich, also man muss einfach Thorsten Legert Slap Fight eingeben. Und dann findet man das relativ schnell. Ich bin wirklich tatsächlich fast von der Couch gefallen. Ich bin ja da drauf gekommen, weil das in irgendeinem, bei YouTube wurde mir das irgendwie angezeigt. Und ich bin wirklich zusammengebrochen. Der hat gegen den Bassisten der Bloodhound Gang ist der angetreten. Und ja, ich will dir nicht zu viel spoilern, aber das ist wirklich, so blöd das klingt, das ist Must-See-TV. Ich bin von der Couch gefallen. Das war unfassbar witzig. Gut, ja. Thorsten Legert kommt vielleicht demnächst in den kommenden Folgen trotzdem mal noch als was macht eigentlich, weil der macht viel mehr als nur Backpfeifen werden. Aber jetzt kommen wir erstmal zu sportlichen Fragen. Und wir sind schon gut über eine Stunde. Also der Anti-Nils scheint sich heute durchzusetzen. Nils, sorry. Die erste Frage kommt von Tilz04. Warum war Dzeko nicht im Stadion?
Also Katic auch nicht. Ja. Ja, das ist, also die sind beide verletzt, die sind beide schwerer verletzt, die sind beide in Area und die machen sie natürlich zu Hause. Gerade bei Edin Dzeko, der hat 4 Kinder. Warum soll der die Rea auf Schalke machen, wenn er sie auch zu Hause bei seinen vertrauten Ärzten machen kann und dann auch bei seiner Familie ist? Er ist lang genug getrennt und da wird er nicht für jedes Spiel hier runterjetten. Sobald es so ist, dass er wieder halbwegs am Training teilnehmen kann, wird er auch wieder nach Gelsenkirchen kommen. Aber na klar fährt er jetzt nicht zu jedem Spiel. Genauso das gleiche gilt für Nikola Katic, die machen ihre Reha ganz normal, wie alle anderen Spieler auch. Dylan Lennart ist auch nach Australien gefahren bei einer längeren Verletzung. Das machst du nicht, wenn du ein bisschen Muskelzwicken hast, aber wenn es etwas ist, was einfach auch in einer Reha mit einem Arzt ständig begleitet werden muss, dann machst du es natürlich auch zu Hause.
Thomas Kallas ja auch, der war ja in England bei seinem Arzt, also alles ganz normal. Übrigens morgen, also wir strahlen heute am Montag aus, den 20., am 21., also morgen sind es dann 3 Wochen, die Verletzung von Edin Dzeko zurückliegt. Wenn es tatsächlich diese 4 Wochen wäre, dann müsste also, er dann jetzt diese Woche ins Training einsteigen.
Ich hätte jetzt mal fast gesagt, vielleicht nächste Woche. Aber also ich habe ja letzte Woche gesagt, also intern wird gesagt, was er auf jeden Fall machen werden, ist, dass der gegen Braunschweig irgendwie aufläuft. Ne? Ja. Wenn es scheiße läuft. Wenn es gut läuft, geht es vorher. Das muss man aber schauen. Aktuelle Tendenz, vielleicht ein Spiel vorher. Abwarten. Ich würde mich da nicht aus dem Fenster lehnen. Es ist eine Schulter, da kannst du nichts groß prognostizieren.
Ja. Du hast es ja gesagt, hier bei Batista Meier von Münster, da ging es ja relativ schnell. Mal schauen. Ja. Er war ja sehr zuversichtlich. Deswegen, also Paderborn wären ja dann nicht ganz 4 Wochen, das wären dann 3 Wochen und 5 Tage, glaube ich. Muss man dann sehen, wie gesagt, wir werden es ja sehen, wenn er ins Training einsteigt. Ja. Ich bin gespannt, ich bin auch tatsächlich gespannt, ob die Verletzung tatsächlich irgendwas an seiner Zukunftsentscheidung ändert. Ob er dann sagt vielleicht, ja, ich will jetzt nicht so vom Profifußball, also vom Clubfußball abtreten. Aber auch das werden wir sehen. Wir sind gespannt. Ich persönlich hoffe nach wie vor, dass Edin noch ein Jahr dranhängt. So, und dann die nächste Frage von Pleon. Der fragt, steigt das hohe Gehalt von Brian Lassme bei einem Aufstieg, das wird sich ja keiner leisten können.
Stimmt Dirk. Und stimmt. Brian, lass mir Fußballgott. Ja, klar. Also die haben alle in den Verträgen drin stehen, dass prozentual die Verträge steigen. Ja, klar. Also und aber Schalke wird ja versuchen, Brian Lassme fit zu halten und dann auszuleihen. Ne? Also das, ich weiß, oder läuft der Vertrag, wie lange läuft der Vertrag? Noch 2 Jahre?
Ich glaub, der müsste, glaube ich, noch, also 27 oder 28.
Dann, ja, dann versuchen die den auszuleihen.
Ja. Ja. Ja, man wird gespannt. Das ist ja andersrum auch so. Also bei Bundesligisten, ja. Wenn die absteigen, wird ja auch gekürzt, wenn er dann noch gültig ist. Aber bei Aufstieg kann ja der Vertrag nicht ungültig werden. Also das wäre ja so.
Aber erstmal wäre es ja schön, wenn er fit bleibt, lange fit bleibt. Und das wäre ja schon mal ein Riesenerfolg. Und wenn man einen Verein findet, der einen Teil des Gehalts übernimmt und Brian Lassme Spielpraxis gibt, wäre das ja nicht verkehrt.
Ich finde das schon faszinierend bei Brian Lassme, der wurde ja so verteufelt von den Fans und wie du ja sagst, der wurde jetzt so gefeiert und du hast ja mehrfach auch gesagt, was das für ein super Typ ist, also da kann man sich eigentlich für den Jungen nur freuen. Ja, das ist ja wirklich, hoffen wir mal, dass er gesund bleibt, würde wäre ihm zu wünschen. Ja. So, dann Linus 1506 und dann noch ein T dahinter, fragt, wen würdet ihr aktuell neben Schalke am liebsten in der ersten Liga sehen? Dirk, fang du doch mal an.
Paderborn und Elversberg, weil das in meinen Augen die Mannschaften sind, die man potenziell im kommenden Jahr hinter sich lassen könnte, weil die nicht so stark investieren können wie zum Beispiel Hannover oder Darmstadt.
Ja, also aus rein Sky-Sicht, denke ich, wäre es Hannover, weil man dann sagen könnte, das ist von der Fanpower und so weiter. Also ich bin ganz ehrlich, ich habe mit keinem von diesen Teams irgendwie groß was am Hut. Ich würde es tatsächlich Paderborn am ehesten wünschen, aus dem einfachen Grund, weil ich den Trainer, den Ralf Kettemann, super sympathisch finde. Ich finde das ein super, super Typ.
Und aber dann darf Elversberg nicht aufsteigen.
Ja gut, es reicht ja, wenn zwei aufsteigen. Kann ja St. Pauli dann drin bleiben über die Relegation.
Genau, dann Hamburg ist immer schöne Auswärtsfahrt.
Genau, ich darf das nicht zu laut sagen, aber ich würde mir natürlich schon wünschen, wenn Wolfsburg vielleicht runter muss, weil natürlich nächstes Jahr, also unabhängig von dem ganzen Konstrukt, aber wenn die drin bleiben, die können natürlich nächstes Jahr wieder fett investieren und irgendwann passt es dann mal mit der Mannschaft und dann sind die da oben und nicht drin. Ich glaube, die anderen Teams, da bin ich bei dir, da wäre es leichter aus Schalker Sicht, sich gegen diese Teams vielleicht zu behaupten. Dann Max Böth oder Boet fragt, was macht es eigentlich mit euch, dass ihr momentan nur Gutes zu berichten habt? Dirk, Feder, du zuerst.
Es erfüllt mein Herz mit Wärme. Also ich habe das ja auch schon ein paar Mal gesagt. Ne? Also das macht auch was mit mir, wenn man jahrelang nur negativ berichten kann, weil es einfach nur negativ zu berichten gab, weil Schalke einfach so viel Kacke gebaut hat in allen Bereichen und nicht zu Unrecht auch abgestiegen ist und nicht zu Unrecht auch so auf den Deckel gekriegt hat, weil sie einfach bei ganz vielen Entscheidungen einfach unfassbar weit daneben lagen und das fußballerisch ja auch scheiße war. Ich hatte dann ja noch das Problem, dass Bochum auch noch abgestiegen ist, dann habe ich da halt auch noch nur auf den Deckel gekriegt und Preußen spielt auch unten. Wenn du nur Abstiegskampf machst, das macht dann auch was mit dir, wenn du jeden Tag nur sowas berichtest und von daher macht das jetzt gerade auch endlich mal wieder Spaß. Das muss ich ganz ehrlich gestehen.
Ja, absolut. Ich habe immer gedacht, dass ja zu Leidenschaft immer Leiden gehört. Ich bin ja auch neben Schalke-Fan, ich bin ja auch zum Beispiel Fan der Las Vegas Raiders. Die sind ja auch schon seit Jahrzehnten scheiße. Aber da scheint es auch in die richtige Richtung zu gehen. Meine Augsburger Panther spielen die letzten Jahre auch nicht so sportlich funktioniert. Und aktuell sieht es bei den ganzen Clubs besser aus. Ich muss sagen, diese Saison ist natürlich schon extrem geil, weil es einfach die Laune steigert. Aber ey, die Nerven, wir haben so viele knappe Spiele. Ey, ich bin schon manchmal ein Wrack. Aber
jetzt triggerst
so
du mich
andersrum.
Aber, ne? Ich bin ja Cowboys und DEG-Fan noch, ne? Also
auch nicht viel besser, ja. Aber ich bin auch ganz froh. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel Bayern-Fan wäre und dann, wir sind mal
Mann,
wieder
haben
Meister.
Sich gestern gefreut.
Emotionen pur. Genau, wir wollen jetzt aber hier kein Bashing betreiben. Die haben sich ja den Verein auch nicht ausgesucht. Das ist ja dann, der Verein kommt ja dann irgendwie zu dir. So, und die letzte Frage, wir haben ihn vorher schon mal kurz angesprochen. Theresa SLR fragt, warum spielt Max Krüger gar keine Rolle mehr?
Ja, Leistungsgründe, Pech gehabt, weil er verletzt war, braucht Spielpraxis, holt er sich in der U23, wird mit Sicherheit im Sommer verliehen.
Ja, denke ich auch. Schade eigentlich. Ich fand die letzte Saison in den Spielen, die er gespielt hat, eigentlich nice, aber...
Ah, der braucht Spielpraxis. Du siehst jetzt auch an Kahn Eihan, ne? Der hat Spielpraxis, der wird immer besser. Die jungen Spieler brauchen Spielpraxis. Und vielleicht auch mal einen Tapetenwechsel. Ich glaube ja, dass gute Leihgeschäfte auch wirklich extrem gut funktionieren können. Ne? Sieht man jetzt auch vom Sachse bei Viktoria Köln, der kommt da immer mehr zum Zug. Ich glaube, da hat sich automatisch auch der Vertrag verlängert. Also das ist nicht verkehrt. Robert, eine Frage müssen wir tatsächlich gleich noch beantworten.
Ja, bevor sich Leute beschweren, Dirk meint natürlich Mertcan Ayhan. Kahn Ayhan, Galatasaray.
Oh, habe ich Kahn gesagt?
Ja.
Das kann ja mal passieren.
Ja, alles gut. Was willst du fragen?
Ganz kurz. Es haben mich ganz, ganz viele Leute gefragt, aufgrund des Ticketmangels, ne, bei Schalke-Spielen, obwohl das Stadion so groß ist, fragen ganz viele immer wieder nach einem Public Viewing. Warum gibt es kein Public Viewing zum Aufstieg? Also, das können wir noch nicht final beantworten. Ich würde sagen, die Tendenz, dass es ein Public Viewing gibt, wo auch immer, ist sehr, sehr gering. Das hat ganz einfache Gründe, und zwar organisatorische und vor allem finanzielle. Du kannst nicht mal eben, das stellen sich viele so einfach vor, werden jetzt auch sagen, was, kann doch gar nicht sein. Also, du brauchst ein ganz klares Sicherheitskonzept. Du brauchst Sicherheitspersonal, du brauchst die Rechte. Ja, also Sky gibt sowas nicht frei. Sky hat da sehr viel Geld für bezahlt. Das ist nun mal ein Privileg für die Kunden. Und jetzt will ich auch nicht hören, ja, aber nur einmal. Es sind dann schon mehrere Spiele, ne? Erste Liga, Relegation, zweite Liga und so weiter. Das geht nicht so einfach. Das heißt, da ist ein sehr finanzieller Batzen, ein Planungsbatzen, ein Sicherheitsbatzen. Mal eben Public Viewing machen, das funktioniert nicht. Und ich kann es mir nicht vorstellen. Stand jetzt.
Ja, schauen wir mal. Da kann ich jetzt nichts mehr groß hinzufügen, außer dass wir jetzt noch sagen können, nächste Woche, Dirk, da haben wir wieder einen Gast. Wir haben es letzte Woche schon gesagt, es ist noch nicht so ganz klar, ob wir die ganze Folge mit ihm machen oder nur teilweise, so wie es wir bei Matthias Tillmann gemacht haben. Aber unser letzter Aufstiegstorwart ist da, nämlich der Kollege Freisel, oder?
Ach, jetzt wollte ich gerade, gestern hat er irgendwann ein Video gepostet, dass er zu Hause, der wohnt ja derzeit in Portugal, wie er da an seinem Pool sitzt und sich freut. Ja, Martin Freisel, super Typ, mega Typ, ist nächste Woche zu Gast. Und der Fragenaufruf für diese Folge wird anders als normalerweise nicht am Spieltag, sondern schon Ende der Woche erfolgen, damit wir das ein bisschen sortieren können. Also wenn ihr Fragen an Martin Freisel habt, der hat bestimmt auch coole Geschichten zu erzählen. Also allein rund um die WG zusammen mit Simon Terodde. Da weiß ich zu mir, bin mal gespannt, ob er das alles erzählt, aber ich kenne da so einige Geschichten.
Ja, vielleicht müssen wir dann irgendwann Simon auch einladen, dass er das dann wieder klarstellt, was dann wirklich war. Aber mal schauen. Ja gut, das war's. Wir haben natürlich jetzt tatsächlich schon wieder sehr lang gemacht, noch nicht ganz den Rekord, aber dieses Mal waren wir auch alleine. Das ist schon relativ viel. Deswegen würde ich jetzt sagen, ich mache mich jetzt an die Arbeit zum Schneiden. Du kannst das Wetter genießen. Also bei mir ist die Sonne, bei dir auch.
Ja, ich muss jetzt noch einmal nach Schalke, natürlich wegen der Sponsoring-Geschichte. Alles rund um den neuen Schalker Sponsor wird es wahrscheinlich Mitte der Woche geben, dann auch mit O-Tönen. Alles rund ums Training, auch ab Mittwoch, da ist nämlich die öffentliche Einheit mit Mixzone. Am Freitag dann die Pressekonferenz. Alles rund um das Aufstiegsrennen gibt es natürlich auf meinen Kanälen und auf Sky und auf skysport.de.
So sieht's aus. Ein gutes Schlusswort. Dann würde ich sagen, danke und macht's gut. Bis nächstes Mal. Ciao.
Schalker Markt, der S04-Podcast von Sky Sport.